Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Fans von dicke Backenmusik kommen heute voll auf ihre Kosten. Rumtatata, los geht's.
Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören.
Die heutigen Kapiteltrenner, die ihr hört, habe ich aus einem YouTube-Schlagzeug-Solo von Holger Müller genommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch sehr herzlich zur 99. Ausgabe des Schlagabtausch. Mein Name ist Timo Ickenroth und mir gegenüber bestens gelaunt mein lieber Freund, der Dirk Brandt. Hallo Dirk.
Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Morgen, Timo. Ja, ey, Timo, das war ja schon eine famose Einleitung. Dicke Backenmusik, das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehört. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, ihr müsst wissen, der Timo sitzt hier mit dicken Backen gerade. Nein, tut er nicht, natürlich. Aber das fand ich schon eine geile Einleitung, weil wir haben heute einen ganz speziellen Gast, da kommst du bestimmt gleich noch drauf und da freue ich mich riesig drauf nämlich. Und wir haben heute eine Musikrichtung, die oft sträflich vernachlässigt wird, würde ich mal sagen. Denn man denkt immer, ach, da kann man mit links spielen. Und nee, das ist nämlich gar nicht so, oder?
Erstens und zweitens ist es tatsächlich auch eine Musik, die, auch wenn sie immer so ein bisschen zur Seite geschoben wird, da brüstet sich ja erstmal niemand. Mhm. Trotzdem spielen unglaublich viele diese Musik, weil ich denke mal, liebe Hörerinnen und Hörer, und das sagt ja auch das Feedback, was wir auf das Interview jetzt schon im Vorab ein bisschen bekommen haben, als wir geteasert haben, wer kommt. Wir haben ja auch in den sozialen Medien aufgerufen, stellt Fragen an diese Person. Wir teasern quasi, es ist ja Holger Müller. Wir können es ja einfach sagen.
Ja,
steht ja eh überall auch auf dem Logo jetzt vom Podcast und von der Folge. Dass viele diese Musik ja spielen, im Musikverein und auch außerhalb vom Musikverein.
Genau.
Aber keiner sagt, ich spiele aber in der krassesten im krassesten Musikverein, sondern jeder sagt dann, ja, ich spiele Top 40 oder Rock oder sowas. Aber das hat man ganz selten, dass einer mit stolzer Brust sich da hinstellt und sagt, ihr seid alles Jazzer, aber ich mache Blasmusik.
Genau. Und genau. Absolut. Und das ist, glaube ich, das Interessante, weil auch bei mir, auch du hast ja so ein bisschen Roots da drin.
Nein, ich habe ja gar keine Roots da drin.
Das ist ja mein Problem.
Ich hätte gerne, kann ich an dieser Stelle sagen. Ne?
Ja, ja. Weil ich bin so froh, dass ich das im Blasorchester der Musikschule Beckum-Warndorf als Steppke damals gemacht und hinterher in der Feuerwehrkapelle Oelde, also dass ich das machen durfte, weil ich habe dadurch wirklich so viel gelernt. Aber auch, muss man sagen, weil ich Dirigenten hatte, die mich auch gefördert haben. Die nicht nur einfach, das ist gleich interessant, was der Holger nämlich auch sagt im Interview, die mich einfach mal haben machen lassen und nicht nur spiel mal nach Noten. Und das ist, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind so ein paar Sachen, die der Holger sagt, die, die ist wie die Faust aufs Auge, wo ich sage, ey, das ist, so sollte es sein.
Also man kann auch sagen, der Holger nimmt kein Blatt vor den Mund.
Genau, richtig.
Er ist einfach brutal ehrlich zu allen möglichen. Ja. Also da freue ich mich total drauf. Deswegen, ihr wisst jetzt schon, worum es geht. Wir machen trotzdem noch einen kurzen Rundown, auch wenn er jetzt nicht mehr so ultra spannend ist. Dirk und ich quatschen mal kurz über das bevorstehende Trump-Camp, was jetzt für uns dieses Wochenende anliegt, aber wenn ihr diese Folge hört, quasi schon rum ist. Wir rufen auf zu unserer Mitmachaktion, zu unserer 100. Schlagabtausch-Folge. Und wie ihr schon mitbekommen habt, haben wir als Gast den wahnsinnigen Holger Müller heute und wie üblich die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Rumtatata. Dirk, unser Trump-Camp steht bevor. Wir haben ordentlich, die Teilnehmerzahl hat sich gut gefüllt. Wir sind sehr happy. Ja. Wir sind jetzt mal ein bisschen bösartig und erzählen mal den Leuten, die nicht kommen, was sie verpassen.
Ja.
Oder? Sie verpassen einiges. Also erstmal uns.
Ja, alleine das Gespann ist schon.
Und wir sorgen ja auch für eine ordentliche Versorgung. Das heißt, sie verpassen auch ein sehr leckeres oder zwei sehr leckere Mittagessen. Das kann man auch schon mal dazu sagen.
Und guten Kaffee. Das will ich auch mal. Der Timo bringt echt extra eine gute Kaffeemaschine an den Start. Das ist ja so mein Lebenselixier. Das Mittagessen ist zwar auch nett, aber eigentlich der Kaffee ist viel wichtiger für mich.
Gut zu wissen, können wir ein Mittagessen einsparen.
Ja, danke, ich wusste es. Sehr schön.
Und natürlich auch Rumgeklöne, Rumgenörde, aber natürlich auch ordentlich fachlichen Inhalt.
Ja.
Und Dirk, teaser doch mal ganz kurz so, was du jetzt vorhast, beziehungsweise was dann schon gewesen ist. Wir sind ja quasi zeitreisend in unserem Podcast.
Genau. Aber damit ihr so ein bisschen mal hört, was wir dann machen. Das heißt natürlich, Timo und ich, wir beide machen uns sehr viel Gedanken darüber, wie wir euch quasi an die Hand nehmen können, was wir euch zeigen können, damit ihr gutes Überpotenzial habt, damit ihr viel mitnehmen könnt nach Hause und ganz wichtig auch für die kommenden, vielleicht die den Podcast hören und die auch mal kommen wollen. Es geht nicht darum, bei unserem Drumcamp die Sachen sofort zu verstehen und dann direkt nachzuspielen. Ihr habt die Möglichkeit, weil es ist für jeden ein Drumset da. Ihr könnt die Übungen gleich mitmachen, aber was Timo und mir viel wichtiger ist, dass ihr diese Übung versteht und nach dem Drumcamp eine gehörige Portion Motivation mit nach Hause nehmt, dass ihr diese Sachen nacharbeitet, dass ihr euch da noch mehr reinfuchst und dann sagt, boah, das Thema interessiert mich vielleicht gerade total, da knie ich mich noch mal richtig rein und sowas. Und darum geht's eigentlich beim Drumcamp. Also nicht, dass ihr das, also nicht irgendwie Angst haben, weil das höre ich immer wieder und der Timo bestimmt auch, ja, ich kann das jetzt alles noch gar nicht oder ich brauche da erstmal einen Tag zu überlegen. Hör mal, Timo und ich, wir brauchen da Jahre für.
Jahrzehnte.
Jahrzehnte, dass wir das alles so auf die Kette kriegen. So, jetzt kommen wir mal zu dem, was ich mit euch vorhabe.
Darf ich da kurz auch noch was zu sagen?
Ja, natürlich, Entschuldigung. Ja, klar.
Ne, weil es ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt ja, wir machen ja sehr viel. Das heißt, ihr bekommt ja ordentlich viel Stoff von uns. Und es ist ja klar, dass ihr jetzt nicht sofort alles könnt und spielen können müsst, sondern das dauert, das ist ein Prozess und jeder kann was mitnehmen und das Gute ist auch, ihr sitzt zwar alle an einem Drumkit, aber an einem E-Schlagzeug und ihr bekommt auch Zeit dann für euch an dem Set erstmal Sachen auch für sich selbst in seinem eigenen Lerntempo auszuprobieren.
Genau.
Und wir stehen dann quasi wie so Coaches mit Rat und Tat zur Seite. Das heißt, da braucht keine Hemmung haben, dass da irgendwie einer mit dem Finger auf den anderen zeigt. Das sowieso nicht, weil die Atmosphäre ist so freundschaftlich,
ja,
und als ob man sich schon Jahre kennen würde.
Absolut.
Also daher einfach mal reingucken und dann wird man schon sehen, ey, das ist ja alles, das tut ja gar nicht weh.
Genau. Schöner Satz. Nee, das denke ich mir nämlich auch. Es geht wirklich, also die Trommlergemeinschaft ist ja so toll und das finde ich eigentlich, also neben dem ganzen Unterrichtseinheiten, Unterrichtsmaterial, die ihr bekommt, ist eigentlich die Gemeinschaft beim Trommlern. Das, und egal ob Männlein und Weiblein, und da finde ich ja auch toll, dass immer mehr weibliche Teilnehmerinnen auch dabei sind. Das finde ich wirklich klasse. Es geht wirklich um die Gemeinschaft. Es geht darum, einfach Spaß zu haben, Musik zu machen zusammen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die unterschreibt der Timo bestimmt jetzt auch. Wenn man selber zu Hause übt, dann übt man eine Stunde oder zwei und ganz ehrlich, das ist schon viel, wenn man ganz ehrlich ist. So, aber an einem Drumcamp, weil wir in einer Gruppe sind, üben wir wirklich 5 bis 8 Stunden am Tag. Das heißt, ihr habt wirklich die Möglichkeit, wirklich so lange mitzuüben und das ist nur nach meiner Meinung in der Gemeinschaft funktioniert das. Alleine zu Hause, vielleicht hat man mal einen so einen Übetag, aber da ja alle mitmachen, hast du, ich nenne es mal einen positiven Gruppenzwang, dass man einfach sagt, jo, dann mache ich jetzt auch mal weiter. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die Timo eben meinte, mit eurem Lerntempo ist es völlig egal, wenn die anderen mal schneller sind, ihr hört euch selber, aber ihr habt immer die Möglichkeiten, dort das, also den quasi die Basis am Drumcamp zu lernen, um dann zu Hause das Ganze weiter zu vertiefen und zu verinnerlichen.
Yes. Was erwartet denn jetzt die Leute so ungefähr inhaltlich? Was hat sie erwartet?
Was hat sie erwartet? Genau. Also ich habe mir so 3 Main-Themen ausgedacht. So, natürlich, ich rede jetzt nicht vom Pet-Workout und solche Sachen, die kommen auch noch alle natürlich drin vor. Aber ich habe mir so 3 Main-Themen ausgedacht, die ich beackern möchte. Und zwar einmal habe ich das eine Thema genannt, Evolution of a Groove. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ne? Erstmal muss er für Englisch können.
Ja, okay. Also, und zwar habe ich mir jetzt so ein bisschen darunter vorgestellt, was ich immer ganz häufig höre bei einigen Schülern ist immer, du improvisierst dann mit einem Groove. Das heißt, ich habe meinetwegen eine Steady-Bass-Drum-Figur und auch eine Steady-Snare-Figur. Und warum? Dann machst du auf einmal auf der Hi-Hat dies, du machst mal jenes, dann spielst du mal Achtel durch, dann lasse ich die mal weg, dann spiele ich Sechzehntel auf einmal. Und da habe ich mir mal ziemlich viel Gedanken drum gemacht und habe quasi eine Bassline oder eine Bass-Drum-Figur kreiert, die auch modern ist, die man wirklich auch überall anwenden kann, und habe darüber mir Gedanken gemacht, wie man Schritt für Schritt an verrücktere Hi-Hat-Figuren gehen kann. So, dass ich, also quasi, dass man von der Achtel, wirklich erstmal der ganz normale Bass-Drum-Snare-Groove mit Achtel-Hi-Hat, dann aber auch mit Broken-Achtel, mit verschiedenen Betonungen, mit synkopierter Spielweise, als Sechzehntel. Einfach damit ihr seht, ich habe eine Bass-Drum-Figur, kann die aber in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Arten und Weisen interpretieren. Und von daher auch Evolution, Evolution of a Groove. Das heißt, man hat, der Groove bleibt eigentlich der gleiche, aber ihr improvisiert auf der Hi-Hat, aber nach Anleitung.
Jo.
So, dann habe ich mir ein weiteres Thema vorgenommen. Und zwar, ich habe es genannt Crash-Fill-Kurs. Weil ganz...
Ich bin sehr froh, dass du dich genannt hast China-Fill-Kurs.
Ja, das wär's. Oh, das wäre laut. Jo, aber da könnte man ja umnennen, ne? Ich kriege auch ganz häufig immer so... Oder so die Frage, wie crasht man denn, wann crasht man drin, warum crasht man denn? Klar, warum ist eigentlich klar, um Akzente zu setzen in der Musik, aber dann ist häufig das Problem, alle crashen nur mit rechts oder nicht mit links oder wissen dann nicht, wie es weitergeht. Oder was ich auch bei vielen Schülern immer habe, die machen dann tatsächlich auf einen Crash auf der 1, aber fangen dann nochmal den Groove auch wieder auf der 1 an. Also solche Geschichten, also 1-1. Und ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht, auch mit Links und so, auch wieder so ein bisschen das von sehr einfach bis zu komplex, einfach so wirklich Crashes zu setzen. Und jetzt nicht in 1000 Beispielen, sondern ich habe einfach mir verschiedene Grooves mal genommen. Der Groove bleibt auch wieder relativ der gleiche, aber er ist wirklich mal notiert, wo das Crash mal auf der 4E, auf der 4 mit Bassdrum zusammen, dann aber auch Bass, wie heißt es mit der, Quatsch, die Snare mit dem Crashbecken zusammen und solche Geschichten, wirklich das auch mal so ein bisschen herangeführt, um einfach da ein bisschen freier und lockerer zu werden und nicht so eine Angst davor zu haben, Crashes zu spielen, weil das habe ich auch ganz häufig, wenn ich mit meinen Schülern so zu Songs trommel, dann trauen die sich weder einen Fill noch einen Crash zu spielen, sondern die, dann ist wirklich so, ich habe den Groove, ich habe das Timing und ich mache nie wieder was anderes. So kommt mir das manchmal drin vor.
Wichtiger Aspekt dabei vielleicht auch, den du vielleicht noch aufnehmen kannst, wenn du es eh schon gemacht hast, weil da kommen mir gerade zwei spontane Ideen nämlich zu.
Ja.
Wie laut muss das Crash sein?
Okay, absolut.
Also wie ist die Dynamik innerhalb des Grooves von dem Crash dann oder nach dem Fill-In?
Mhm.
Und wann spiele ich überhaupt so einen Crash?
Genau.
Und muss es überhaupt, ist auch noch so eine schöne Sache, weil ich habe irgendwann auch mal ein Tutorial gemacht, das hieß, glaube ich, No Crash Day.
Auch, ja, auch cool.
Wo ich einfach bewusst auch gesagt habe, man kann das Crashbacken ja auch mal vermeiden.
Genau. Gebe ich dir völlig recht, aber das wollte ich diesmal gerade tatsächlich nicht, weil, wie gesagt, ich habe mal, was ich manchmal mache, so das habe ich so gesehen zu Weihnachten herum, da mache ich zum Beispiel auch, dass ich die Schüler mal auch aufnehme, auch mit Video. Und sobald, wie bei uns beiden auch, wenn wir unsere Ticker aufnehmen, die rote Lampe geht an und ein Versprecher jagt den anderen. Oder man trommelt was und vorher hat man es 1000 Mal richtig getrommelt und auf einmal geht die Recording-Lampe an, das meinte ich mit der roten Lampe. Und dann verspielt man sich erstmal 1000 Mal, bis man so einen Flow gefunden hat halt. Und da wollte ich wirklich mal bewusst, ey, übt mal bestimmte Crashes zu spielen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, da kommen wir auf jeden Fall drauf hin, warum und weshalb vielleicht ein Crash oder auch, warum du gerade gesagt hast, kein Crash. Das ist das kommt noch drin vor. Und dann habe ich noch ein Thema, was ich abhandle, was ich auch ganz lustig finde, Tom Grooves. Weil man muss ja nicht immer einen Groove auf der Hi-Hat spielen, sondern ich habe mir einfach mal so 15 Tom-Grooves herausgesucht, die man unterschied. Das sind triolische Tom-Grooves, das sind Rock-Tom-Grooves, das ist ein bisschen so Bo Diddley manchmal, da kommen wir auch noch zu. Einfach um mal so Ideen zu kriegen, weil da kommt auch bei Schülern ganz häufig so, die das dann zwar mal von gehört haben, aber dann auch nicht wissen, wie. Und da habe ich jetzt einfach auch mal so eine Liste angefertigt. Dazu gibt es natürlich Playalongs, Warm-ups etc. etc. So, das waren meine Sachen. Jetzt, Timo, jetzt bin ich aber darauf gespannt, was gibt es bei dir denn auf die Ohren?
Ja, und in die Hände natürlich und Füße. Ich habe gerade einen Frosch im Hals.
Quark.
Ich habe auch mehr... Rumtatat. Ich habe auch mehrere Themen im Gepäck. Es geht bei mir so ein bisschen um Rhythmik.
Ja.
Also rhythmisches Zusammenspiel. Das heißt, wir werden viel gemeinsam machen. Ich werde auch so ein paar Tipps und Tricks geben, wie man zu Hause rhythmisch sich etwas mehr Versiertheit aneignen kann. Darum ja. wird's gehen. Dann hatten wir ja den Wunsch, ich habe letztes Mal, glaube ich, schon den Podcast angesprochen, da ging es um dieses Jay Dilla-Feel, dieser Produzent, der Hip-Hop produziert hat, wo der Groove so klingt, wie wir eigentlich beide immer spielen, Dirk, das haben wir ja schon rausgefunden. Aber dass es absichtlich so klingt und nicht wie bei uns halt unabsichtlich. Also, Spaß beiseite, es geht darum, wie man einen Groove von dem regulären Unterteilungen, nehmen wir an, bei 16 sind das ja 4 Unterteilungen, wegbekommt, sodass es ein bisschen weird, also seltsam klingt, aber ohne, dass die eigentliche Time sich verändert. Das war ein Wunsch von einem unserer Teilnehmer. Wir gehen ja auch gerne auf die Wünsche diesbezüglich ein. Und dann habe ich mir auch vorgenommen, ähnlich was du, Dirk, auch dann machst, mal wirklich in die, quasi in so ein Band-Ding rein, wie kann ich denn eigentlich Parts noch interpretieren, ohne dass ich einen Standard-Groove spielen muss. Das ist ja das, was du mit den Tom-Grooves ja auch ein bisschen machst, oder wo die Crashbacken zum Einsatz kommen. Da habe ich auch so ein paar Vorschläge einfach, wie man mal was man so ausprobieren könnte in seiner Band, um eben mal wegzukommen von diesem üblichen Standard-Rock-Pop-Groove quasi.
Cool.
Alter. Und natürlich noch vieles mehr. Auch Warm-ups habe ich am Start, Bewegungsabläufe am ja. Set. Also das machen wir auch. Wir machen auch, also wo ich ja immer viel Wert drauf lege, ist Bewegungen mit den Sticks. Das heißt, wie halte ich den Stick da manuell? Da kann man eigentlich nie oft genug auf die Finger und auf die Hände schauen.
Jo, das stimmt.
Also das sind das so Kleinigkeiten, aber es gibt immer so Hauptthemen, die wir halt haben, der Dirk und ich. Und es gibt, und das ist ganz wichtig, immer auch ein Handout, wo alle Übungen, die wir machen, auch nochmal drin sind. Das heißt, jeder nimmt auch was mit nach Hause und kann dann das Ganze noch eine Woche weiter üben.
Bam.
Wir haben heute die 99. Schlagabtausch-Folge. Das heißt, die 100. kommt in 2 Wochen. Also es ist nicht mehr so lange hin. Und der Dirk und ich haben ja schon beim letzten Mal und im Ticker habe ich auch dazu aufgerufen, zu unserer Mitmachaktion eingeladen. Spielt doch bitte einfach und ganz simpel und wie ihr Bock habt, unser Schlagabtausch-Intro oder Jingle, wie ihr immer das auch nennen möchtet. Also unser Jingle von euch interpretiert, nachgespielt, imitiert, umgestaltet, keine Ahnung, spielt Bass dazu, Blockflöte, Alphorn, ist uns alles egal. Oder Drumkit oder auch Percussion wäre auch mal schön. Einen kleinen Bongo-Groove dazu. Why not? Und das Ganze, wenn ihr das aufgenommen habt, die Qualität spielt keine Rolle. Nehmt es einfach mit dem Handy auf. Wenn ihr die Möglichkeit habt, von mir aus auch hochprofessionell mit 18.000 Mikrofonen oder lasst euch filmen, wie ihr es macht und schickt uns das Video. Alles ist möglich, aber wir brauchen euch.
Genau.
Denn wir möchten in der 100. Folge, dass unsere berühmt-berüchtigten Trenner nicht von uns kommen, sondern quasi eure Interpretationen, so, eures Jingles sind. Das wäre mega. Also, wenn ihr was habt, dann schreibt uns an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Das heißt, schickt die Datei dorthin, wenn sie nicht zu groß ist. Wenn sie zu groß sein sollte, wie bei einem Video beispielsweise, dann schickt uns das Ganze am besten über die Plattform WeTransfer. Den Link habe ich auch in den Shownotes beigefügt. Das ist super easy. Da braucht ihr nur eure E-Mail-Adresse, unsere E-Mail-Adresse. Und dann könnt ihr große Dateien versenden. Das Ganze auch kostenlos. Das ist das Entscheidende. Wenn wir viele Videos haben, dann könnten wir natürlich auch einen kleinen Videotrailer damit machen, den wir auf unserem YouTube-Kanal raushauen können. Und jetzt kommt das Allergeilste. Der Dirk lässt sich nicht lumpen. Und wird eigentlich noch erklären, was er eigentlich da genau gespielt hat. Weil das weiß ich ja selbst genau. nicht.
Richtig. Ja, er auch nicht.
Er auch nicht.
Nein, ich mache dazu noch ein kleines Video, so ein Tutorial, wie ich das gespielt habe. Da könnt ihr euch dran anlehnen, könnt ihr aber auch total vergessen. Wie gesagt, das, was Timo eben sagte, ihr könnt das komplett neu gestalten, umgestalten, remixen, wie man es ja heutzutage so schön sagt. Wir sind einfach gespannt auf eure Aufnahmen und freuen uns darauf.
Yeah. Und das Ganze schicken an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Rumtatata. In dieser Folge haben wir angekündigt, haben wir einen Gast im Schlagabtausch, den Dirk und ich schon lange auf unserer Liste hatten. Und das ist der Holger Müller. Holger ist, so kann ich es mit ruhigem Gewissen sagen, der Schlagzeug-Superstar der Blasmusik mit all ihren umfangreichen Facetten und Spielweisen. Vom Musikverein über konzertante Blasmusik bis natürlich hin zu einer Egerländer Besetzung. Holger studierte am Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz und absolvierte anschließend eine Ausbildung zum Militärmusiker, wo er seinen Dienst im heutigen Musikkorps der Bundeswehr leistete. Danach führte ihn sein Weg zum Landespolizeiorchester Hessen, dem er bis Ende 2022 angehörte. Seit 2023 hat er sich neben seiner Leidenschaft als Schlagzeuger einer neuen beruflichen Herausforderung als Studiomanager und Aufnahmeleiter bei den Klangfabrik-Studios angenommen. In all den Jahren seiner beruflichen Laufbahn wurde Ernst Mosch früh auf ihn aufmerksam und verpflichtete ihn als Musiker und Solist für seine Original-Egerländer Musikanten, den er bis heute angehört, derzeit unter Leitung des Nachfolgers Ernst Hutter. Ausruhen war sowieso nie sein Stil, so kamen zahlreiche Verpflichtungen als Drummer in vielen Studios mit den renommiertesten Orchestern dieser Szene hinzu. Auch als Juror, Dozent und Wertungsrichter ist er ein gefragter und kompetenter Musiker. Als Pauker und Percussionist des Ensembles Tromba Festival widmet er sich der Kirchenmusik und spielt in dieser Formation die Klassiker der Popszene mit Orgel und zwei Trompeten. Seit 2021 gehört er außerdem zur Blasmusik-Supergroup von Thomas Gansch, das aktuellste seiner vielen Projekte. Holger hat viel zu erzählen, lasst uns starten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, gemeinsam mit Dirk heute den Holger Müller zum Interview begrüßen zu dürfen. Ein Kollege, der schon lange auf unserer Liste steht und der in seinen Kreisen sehr wohl bekannt ist und über Ländergrenzen hinaus einen hervorragenden Ruf genießt. Und warum er diesen hervorragenden Ruf genießt, das werden wir natürlich im Gespräch gleich feststellen. Und ich sage mal, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Holger.
Einen wunderschönen guten Morgen an euch beide hier aus den Klangfabrikstudios. Ich habe mir extra einen Studioraum heute genommen, um euch bestmöglich mit meinen Informationen zu überhäufen, zu überschütten. Und ja, ich denke, das wird eine tolle Sache. Ich freue mich mega, dass ihr auch euch auch dieser Blasorchester-Orchester-Szene auch widmet, weil das ist ja eher selten der Fall, dass man einen Drummer oder einen Orchestermusiker hört, der in so einem Podcast ist. Lieber nimmt man dann wirklich gute Drummer wie den Dirk und den Timo.
Ja, du erstmal muss ich Einhalt gebieten. Du bist ein hervorragender Drummer, wie man auf vielen Videos auch begutachten kann. Und ich weiß, oder Dirk und ich, wir wissen beide, genau, dass sehr viele unserer Hörerinnen und Hörer in Musikvereinen spielen, in Blaskapellen, in Feuerwehrkapellen, wie der Dirk ja damals.
Ich bin damit angefangen, Feuerwehrkapelle Oelde.
Ich glaube auch, und das ist einer der Gründe, warum wir dich auch heute hier haben, dass sehr viele Mythen auch um das ranken, was da so in den Musikvereinen und Spielmannszügen so abgeht. Und du bist heute unser Mann, um da etwas Licht ins Dunkel zu bringen und uns auch hier und da etwas Aufklärung zu geben. Weil ich glaube, dass wir alle jetzt heute, und wir können immer viel lernen, aber dass wir heute gerade auch sehr viele praktische Dinge sehr lernen werden
von dir. Genau. Und ich möchte auch nochmal sagen, erstmal auch nochmal, Holger, guten Morgen, toll, dass du da bist. Und ganz ehrlich, meine ersten Schritte hätte ich dem Blasorchester Musikschule Beckum-Warndorf und hinterher der Feuerwehrkapelle Oelde, hätte ich die nicht gehabt, dann wäre ich nicht da, wo ich heute wäre. Und von daher bist du bei uns, bei Timo und mir schon ganz lange auf der Agenda gewesen. Von daher freuen wir uns, dass du praktisch für uns heute Rede und Antwort stellst, wie denn deine Karriere so verlaufen ist und was dich so besonders macht in der Blasmusik. Weil das ist ja auch das Ding.
Das mit diesem Besonderen, das, ich glaube, das sieht man selber immer am wenigsten. Was ich sagen kann von mir, ich bin Sternzeichen Fisch, hochsensibler Mensch natürlich und leicht angreifbar, leicht antastbar. Aber das authentisch sein, einfach mit unheimlich viel Spielfreude und Spaß an irgendwas drangehen, das ist, glaube ich, das, was es mir immer schon leicht gefallen ist, mit Musik umzugehen. Hat das Ganze natürlich auch, ich bin natürlich erblich schwer vorbelastet. Mein Vater selbst war Berufsmusiker, der war auch Militärmusiker, auch beim Polizeiorchester in Mainz dann, bis zu seiner Pensionierung. Und das hast du natürlich als Kind schon alles mitbekommen. Der Job, und da kam irgendwann die Frage auf, im vierten, fünften Schuljahr, was willst denn du so werden? Und da habe ich mir gesagt, du, ich glaube, arbeiten, das ist nichts für mich. Und ich habe meinen Vater gesehen, wie mit viel Spaß Probenarbeit. Ich durfte bei den Proben teilweise auch teilnehmen. Mein erster Lehrer war vom Polizeiorchester in Mainz. Und da hat sich so eine Liebe entwickelt, wo ich gesehen habe, ja, hier kann man mit viel Musik Menschen Freude bereiten. Und gerade Blasorchester, das hat mich dann schon animiert, schon damals, weil es waren viele, viele Genres, die dann auf dem Pult liegen. Wenn ich jetzt rein Klassik studiert hätte oder nur Klassik oder nur Jazz oder nur das, dann wäre ich auf eine Linie gerutscht. Und dieses Blasorchester, das ist, das zieht sich ja wie ein roter Faden vom Musikverein angefangen, auch bis zu meinem neuesten Projekt mit der Supergroup der Blasmusik mit Thomas Gansch. Es ist vollkommen wurscht, was man spielt, es muss nur gut sein.
Ja, absolut.
Und genau, ob das ein Marsch ist, eine Polka ist, eine Swing-Nummer, ein Musical, eine Latin-Nummer, das ist dann so viel Input, wo man sich beschäftigen kann und auch auseinandersetzen muss, spätestens wenn man in einem Berufsblasorchester auch sitzt. Und das hat es für mich immer sehr leicht gemacht, mich für alles zu interessieren.
Ja. Also ganz kurz nochmal, man sieht, ich empfehle wirklich jedem mal ein Video sich anzugucken, wo man den Holger spielen sieht oder eines seiner Konzerte zu besuchen, wo er mit dabei ist, weil der strahlt so viel Freude beim Spielen aus. Ist also quasi das ganze Konzert über am Kaputtlachen. Also es ist ganz, ganz toll zu sehen, mit so viel Spielfreude, die du eben erwähnst, wie du dabei bist und du es einfach lebst. Lass doch mal ganz kurz trotzdem nochmal an deine Anfänge zurück. Das heißt, du hast als junger Bub schon angefangen und bist erstmal so den klassischen Gang gegangen. Du, ein Musikverein hast du dann gespielt. Aber ich meine, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher Jahrgang du genau bist. Aber ich kann mir vorstellen, dass in deiner Jugend nicht nur Musikverein dich inspiriert hat, sondern dass du auch andere Musikrichtungen dir angehört hast und vielleicht auch gespielt hast. Und du hast eben schon erwähnt, du hast dann auch letztendlich klassisches Schlagwerk studiert in Mainz. Vielleicht mal ganz kurz, muss jetzt nicht überkrass ausufernd werden, aber so mal ganz kurz deinen musikalischen Werdegang und wer dich inspiriert hat und was dich so inspiriert hat.
Das ist jetzt echt gut. Da muss ich ganz, ganz zurückgehen. Ich bin Jahrgang 69 und wie schon gesagt, auch durch die beruflichen Sachen von meinem Vater habe ich da schon mal reinschnuppern können. Inspiriert hat mich das Ganze schon, weil das war so alles so vielfältig, so viel Schrauben, so viel, wo man drehen konnte. So als kleines Kind hat mich das schon inspiriert und habe dann gesagt, nee, ich will einfach trommeln. Dann habe ich den bei meinen Eltern bestimmt ein Jahr lang ein paar Teller kaputtgeschlagen, so die üblichen Vorgänge. Wenn ein Messer oder also zwei Messer in der Nähe lagen, einfach getrommelt. Das hat dann der Kollege von meinem Papa gesehen und der hat dann gesagt, du, lass uns doch mal einfach mal eine Unterrichtsstunde machen. Und da war einfach eine grundsätzliche Begabung da. Ich habe auch gesehen, dass ich mit Schlagzeug, aber das ist, glaube ich, auch später erst gekommen, dass du mit Schlagzeug eine Band absolut formst. In einer Band, in einem Orchester, in einer kleinen Gruppe, in einer Big Band. Der Drummer ist für mich tatsächlich, der das ganze 40% steigern kann, aber auch absenken kann. Wenn der Drummer nicht groove, wenn der Drummer die falschen Klangvorstellungen hat, das falsche Equipment hat, klingt die beste Band nicht. Wenn ich jetzt eine Swing-Big Band nehme und ich arbeite nur mit 14er, 16er Crashes, wird das nicht funktionieren. Das ist alles nur hell. Ich habe natürlich auch Sound-Ideale, die liegen tatsächlich auch in dieser Swing-Zeit, auch diese großen Rides, diese großen Crashes, die diesen Bands einfach auch wirklich oder diesen Orchestern auch diesen warmen, fetten Sound geben. Und da diese Möglichkeit, wie kann ich denn dieser Band weiterhelfen? Oder wie entsteht denn überhaupt ein Groove? Das habe ich unbewusst aber als junger Drummer eigentlich gemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ich, nee, das funktioniert nicht. Ich muss das da hier mehr anpacken. Und dann kriegst du ja auch irgendwann so eine, ja, so ein Gefühl, wo du angreifen musst, wo du so eine Band mitnehmen musst. Und das entwickelt sich, glaube ich, unbewusst in den ersten Jahren. Und das wird dir erst später bewusst.
Ja. Hast du denn, du hast also direkt von der Pike an auch mit Noten gearbeitet, ist das richtig? Ja, ne? Ja. Du hast also ja. relativ, also auch vorbelastet im positiven Sinne durch deinen Vater, durchs Orchester.
Ja.
Ich glaube, das ist ja immer, wo viele Schüler sich sehr schwer tun, diese Verbindung, oh, da sind Noten, oh, da ist die Musik. Da, ich habe immer das Gefühl, da tun sich unheimlich viele Schüler schwer mit das in Einklang zu bringen und das dann auch zum Grooven zu bringen. Und auch im symphonischen Blasorchester, weil du hast recht für mich, ich finde, der Schlagzeuger hat eine Macht. Und gerade so ein symphonisches Blasorchester ist ja, das ist ja schon gewaltig, das ist ja schon einfach ein Klangkörper.
Ja, aber das geht ja schon bei einer kleinen Siebener-Besetzung, bei einer kleinen Combo los. Mhm. Wenn da das Drumset in sich nicht stimmig ist, klingt es nicht. Und da, selbst da ist die Macht des Drummers, also aber die positive Macht, das nämlich besser zum Klingen zu bringen, die ist da ja schon essentiell sogar. Die Sache für mich ist, weil du es angesprochen hast, mit Noten auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Drumming übereinander zu legen. Ich unterrichte natürlich auch schon seit sehr langer Zeit und habe mir auch immer wieder verschiedene Lehrbücher geholt, habe mich damit auseinandergesetzt. Die Drucks an der Stelle ist, glaube ich, aber auch, dass es leider auch in diesem Segment unterrichtende Schlagzeuger die sich dessen gar nicht antun, weil sie teilweise selbst nicht von der Pike auf mit Noten gearbeitet haben. Mhm. Und dann bin ich tatsächlich ein bisschen bösartig, mit ihrem Halbwissen oder Dreiviertelwissen das auch weitergeben. Also denen fehlt an der Stelle dann auch den nächsten Generationen aber auch das beizubringen. Es ist echt kein Hexenwerk und keine Raketenwissenschaft. Halbe, Viertel, ganze Noten übereinander zu legen, Achtel drauf, Sechzehntel drauf. Bei mir, die Schüler sind sogar so weit, da ich mein eigenes Konzept mir erstellt habe, dass nicht nur Noten, eine gute Handhaltung überhaupt läuft, das D-Control läuft, sondern auch direkt schon mit Downstroke, Upstroke im ersten Jahr. Mhm. Zwar auf einer sehr kleinen Stufe, damit die aber dann schon gleich merken, dass es so viel einfacher geht, dass du wenn du einen Upstroke, einen Downstroke mitnimmst, dass du Geschwindigkeit generieren kannst. Alles natürlich dem Alter angepasst und immer sukzessiv aufbauend. Mhm. So, dass nach gut 3 Jahren ein Schüler bei mir, die gerade die Rudimental-Schulen auch von Wolfgang Basler, mit denen ich heute noch sehr gerne arbeite, als Grundlage nehmen kann, um denen das Drumset-Spiel wirklich wie so ein Puzzlestück zusammenzulegen. Nicht nur trommeln, sondern auch, was muss ich denn machen? Wie laut muss ich denn den Backbeat wirklich spielen in der Band? Weil du hörst dich ja selber und diese ganzen Kleinigkeiten, die kann man den Kindern, bei mir fängt ein Schüler so mit 10 an, ja, zwischen 9 und 10, je nach Größe natürlich. Und dann probierst du das natürlich auch erstmal aus. Wie weit kannst du gehen? Wo musst du doch wieder zurückschrauben in diesem Unterrichten? Und da habe ich aber für mich aber rausgefunden, es ist alles keine Raketenwissenschaft. Es funktioniert. Und die Kinder sind so dankbar, die kommen auch dann irgendwann nach einem Jahr, legt sich das auch alles zusammen. Das Rudimental sukzessiv einbauen, dass der seine Downstroke-Abzug-Bewegung in jedem Takt im Trommeln auf diesem Planeten drin ist.
Ich sage auch immer, es ist nur Schlagzeugspielen.
Ja, ja. Sie. Ja. Und da versuche ich den Kindern schon meine Spielfreude und meine unheimliche Lebendigkeit, denen aber auch gleich mit auf den Weg zu geben. Dass die aber auch, glaube ich, auch mit jungem Alter auch denen bewusst wird, dass Trommeln nicht einfach sich hinsetzen und ich schau mal da ein bisschen drauf, auch wenn es rhythmisch gut ist oder so, sondern dass es auch wertvoll ist, wie ich da drauf trommel. Die meisten.
Absolut.
Die meisten bei mir sind doch jetzt im Jugendorchester angelangt nach 2 Jahren Unterricht, 3 Jahren Unterricht teilweise. Und jetzt erleben die das natürlich, dass die mit viel weniger, was sie eigentlich schon können, erstmal einsteigen müssen, weil die ganzen Bläser drumrum sind. Aber jetzt merken sie, aha, was hat er gesagt gehabt? Dann erinnere ich sie dran. Dann arbeiten wir Stücke durch nochmal aus den Orchestern. Und so kommt diese Spielfreude zustande. Und ich wiederhole mich nochmal, da hängt es aber auch natürlich auch an den unterrichtenden Teachers, die unterwegs sind. Macht es einfach. geht mit denen mit den Noten durch. Es fällt ja alles viel einfacher. Du hast ja ein Bild vor Augen.
Ja.
Wenn du dieses Hobby, es ist ja ein unfassbares, tolles Hobby, nämlich mit Musik Menschen Freude zu bereiten, das aber essentiell gut zu machen. Wenn wir über einen Tennisclub reden, wo ein 10-jähriger Tennis anfängt, da wird überhaupt keine Kompromisse eingegangen. Der muss das beste Equipment haben, der muss die besten Schuhe haben, der muss alles das Beste sein. Das kann Tausende von Euro genauso kosten. Beim Trommeln, da gehen sie in den Musikverein, dann sind die auf irgendwelchen abgefuckten, abgelutschten Fellen unterwegs mit Becken, die keiner hören will. Das kannst du jetzt von mir aus rausschneiden. Irgendwelche 302er-Serien, irgendwelche Kochtopdeckel, wo sie den Griff abgeschraubt haben, dann für ein Loch für den Beckenständer. Da macht es natürlich keinen Spaß. Und das ist, auch das ist leider Gottes auch noch ganz, ganz oft vertreten, auch auf der großen Amateurebene in den Musikvereinen. Das ist, also da bin ich auch noch, glaube ich, noch ein paar Jahre Kreuzritter, was das angeht.
Lass uns mal kurz zurückgehen, bevor wir darauf eingehen, wie du zu dem geworden bist, der du heute bist, quasi. Ja. Weil ich fand deine Karriere relativ unüblich, weil du, ne, Musikverein, alles klar, man fängt an als junger Bub. Du bist dann ans Konservatorium gegangen in Mainz und hast klassisches Schlagwerk studiert. Ich denke mit allem, was dazugehört. Ja. Pauke, Marimba, also Stabspiele, kleine Trommel und so weiter und so fort. Und hast dich dann witzigerweise danach entschieden, Militärmusiker zu werden. Und das fand ich eigentlich interessant, weil ich glaube, viele machen es eher vielleicht andersrum. Die gehen erst zum Militär und machen dann die klassische Ausbildung.
Ja.
Beziehungsweise, wenn du Klassik studiert hast, willst du ja eigentlich in eine Symphonieorchester oder du willst, keine Ahnung, irgendwie, aber dann sagen, ich werde jetzt Militärmusiker, das fand ich sehr unüblich. Und wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Also das würde mich echt interessieren.
Diese Entscheidung hat im Prinzip ja schon meine Jugend vorgegeben, weil ich diesen Alltag erleben durfte. Ich durfte in den Proben dabei sein. Das impft natürlich. Wenn mein Vater ein Posaunist gewesen wäre in Mainz am Theater oder im Symphonieorchester, hätte es vielleicht anders da ausgegangen. Kann ich heute gar nicht mehr so bewerten. Mich hat das einfach fasziniert, diesen Werdegang zu haben. Und dass ich dann diese Militärmusikerlaufbahn hatte, hat natürlich auch damit zu tun, da ich in dem Orchester, wo ich auch später dann war bei der Bundeswehr, nämlich damals im Stabsmusiker der Bundeswehr, also das heutige Musiker der Bundeswehr, dieses Orchester war einmal bis zweimal im Jahr in Mainz im Schloss. Da habe ich die Konzerte angehört und da habe ich gesagt, das ist genau, was ich will. Da kommt eine fette Ouvertüre, da kommt ein wirklich super präsentierter Marsch, da kommt aber auch genauso ein Rock'n'Roll-Medley, da kommt viele, viele, viele Sachen. Und so hat sich diese Kugel da geschlossen. Ich habe diese Aufnahmeprüfung dann bei der Bundeswehr gemacht, da gehört natürlich auch eine musikalische Prüfung dazu. Dann die Ausbildung beim Ausbildungsmusikchor der Bundeswehr in Hilden und dann halt zum Stabsmusikchor. Dass da leider Gottes meine Berufssoldatenstelle gefehlt hatte, die mich dann dazu auch zu längerer Dienstzeit verpflichtet hätte, ist leider in dem System damals so gewesen, dass pro Jahrgang auch nur eine gewisse Anzahl von Musikern pro Instrument weiterkommen konnten. Und dabei bin ich leider rausgefallen. Und so kam dann auch schon wieder der Ding, was mache ich denn? Mache ich ein Aufbaustudium hinten dran? Wo soll es weitergehen? Soll ich überhaupt Musiker weiterbleiben? Mhm. Stand ja auch zur Disposition. Ist es wirklich am Schluss viel Reisen, viel im Bus sitzen, viele Konzerte? Ist es das wirklich, was ich dann auch will? Und da habe ich mir die Frage beantwortet, ja. Und wie? Und das ist ein schöner Spruch in meinem Leben. Es gibt keine Zufälle. War beim Landespolizeiorchester Hessen damals punktgenau an dieser Stelle eine Stelle frei. Da habe ich Probespiel gemacht, hab das Probespiel bestanden und habe da auch 29 Dienstjahre auch hinter mich gebracht. Auch so. Und das ist so der, sagen wir mal, der grundsätzliche Werdegang. Die ganzen anderen Sachen, die dazukommen aus diesen aus den Orchestern, wo ich dann auch später dann auch tätig geworden bin, das ist ein tatsächliches Meet and Greet. Das heißt also im Polizeiorchester waren Musiker, die dann in dem Orchester privat gespielt haben. Da kannst du dir vorstellen, hast du dazu Lust? Wie sieht's aus? Du, so jemand würde ich, glaube ich, den könnte man gebrauchen. Du hast Spaß, du machst irgendwas anderes als alle anderen. So bin ich relativ früh auch in diese professionelle Blasorchester-Szene gekommen. Nichtsdestotrotz habe ich sehr, sehr viel am Theater ausgeholfen in Mainz, habe auch sehr viel Studiosachen schon angefangen, aber das war damals, ich glaube, da will ich gar nicht mehr dran zurückdenken, das hat mich so viel Nerven gekostet damals, weil so viel Eindrücke da waren, die mich natürlich auch anfangs, deswegen mein lichtes Haupthaar, glaube ich, auch sehr viele Haare gekostet hat. Ja, und so kam das und dann kam der nächste Step auch in diesem Aufbau von Meet and Greet oder ja, ich nenne es mal Meet and Greet, dass dann plötzlich auch Ernst Hutter lustigerweise in einer Kapelle bei einem Orchester im Studio auch ein paar Live-Gigs, der zu der damaligen Zeit auch schon bei Ernst Mosch war. Selbst Lead-Posaunist bei der SWR Big Band. Und es kam dann, ja, und wie ich wiederhole mich auch da gerne, es gibt keine Zufälle. Es war dann Anfang der 90er Jahre ein ziemlich großer Generationswechsel, auch bei Ernst Mosch im Orchester. Die Musiker sind teilweise auch rein biologisch auch wirklich alt gewesen am Schluss, teilweise an Mitte 60, 70 teilweise schon, wo auch einfach die Kraft einfach nach. Das ist nicht nur bei Musikern so, das ist ja grundsätzlich ein biologischer Faktor. In diesen riesen Generationswechsel bin ich dann auch wirklich direkt reingerutscht und mit vielen anderen Musikern auch, und da war der nächste Step geboren, dass ich da gedacht habe, jetzt bin ich ja am Zenit angelangt, was soll denn jetzt noch kommen mit 24? Ich war ja im Hosianna gefühlt angelangt, und siehe da, aber auch da sind dann auch Sachen gewesen, wo ich sagte, okay, da habe ich für mich auch, glaube ich, auch getrennt, was ist da gut, was kann ich für mich da rausziehen, wie kann ich mich da weiterentwickeln, oder was gibt mir das zum Beispiel?
Ja.
Und da glaube ich, hat das erst angefangen, dass ich viel, viel intensiver mich mit mir selbst auch beschäftigt hatte. Mal geguckt habe, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Klingt sehr theatralisch, aber das waren so Punkte, wo ich dann gemerkt habe, das sind Sachen, wo ich früher auch belächelt worden bin. Also das ist ja auch kein Geheimnis. In den Ende der 80er, die ganzen 90er Jahre als Blasmusiker oder als Orchestermusiker im Blasorchester, das hat man eher mal nicht erwähnt, als dass man es erwähnt hatte. Weil entweder hat man Jazz studiert oder Pop in Mannheim, oder man ist wirklich an die großen Hochschulen gegangen. Aber diesen Werdegang, das war nicht in. Das hat sich aber tatsächlich erst nach dem Tod von Mosch auch herausgestellt, dann, wo die ganze Szene aufgeploppt war, wo wir auch mit den Egerländern plötzlich moderne Titel gespielt haben, wo wir da auch uns viel weiter aufgefächert haben.
Ja. Ich finde das sehr beeindruckend, weil bei mir als kleiner Steppke einfach nur so als Anekdote nebenan, und das ist ja auch so schade, dass eigentlich bei uns in der Gegend gar nicht mehr so viele Schüler in Musikzügen oder in Blasorchestern leider mitmachen wollen, weil ich weiß noch, ich als kleiner Steppke damals mit 8, 9 Jahre ich durfte wirklich schon so früh ins Orchester rein, weil ich relativ gut Noten konnte, und ich weiß noch, wie ich das erste Mal nur an einer großen Trommel gestanden habe und ich gemerkt habe, boah, ich bin der Captain hier, und habe das wirklich abgefahren, also wie, ja, welche Macht so eine große Trommel, und habe dann auch so vor, ich weiß das auch noch, weil ich war so ergriffen von diesem Sound, ich habe dann einfach die Viertel nur noch durchgeschlagen, wo der Orchesterleiter dachte, nee, du musst schon auch noch in die Noten gucken. Aber einfach, weil ich halt diesen Klangkörper, ich rede jetzt vor, ich war 9 Jahre alt halt irgendwie, aber diese Faszination, das finde ich, da kommen wir nachher bitte auch nochmal drauf, ja. Diese Faszination, die auch Blasmusik ausüben, weil für mich war es immer so, ich wollte immer trommeln. Ich habe ja auch mit Marianne und Michael gespielt und allen möglichen. Für mich war immer, ich wollte Bumm machen, so sage ich es immer. Das die Musik, du hast eben etwas sehr Schönes gesagt, Hauptsache die Musik ist gut. Es ist egal, was für Musik. Mhm. Hauptsache sie wird gut gemacht oder mit dem richtigen Herzen gemacht halt irgendwie. Das ist mir so wichtig. Und von daher, wie bist du denn, du hast jetzt gesagt, du warst bei den Egerländern. Hast du denn, weil die Musik ist ja schon anders, weil mir hat man damals, ich weiß noch, als ich den ersten Zwiefacher, Dreifacher spiele, wusste gar nicht, was das ist. Ne? Erstmal, was will der jetzt von mir haben? Irgendwie, dieses Gefühl, weil es wird ja schon anders gespielt. Was auch, glaube ich, schwierig ist, in Noten darzustellen. Zum Beispiel eine Samba, irgendwie klar, man kann ein 16. Raster, aber es ist ja eigentlich kein, es ist ja eher so ein Mischmasch, so ein Hybrid. Wie hast du dich da reingefunden oder hast du dich schon immer damit beschäftigt oder bist du da reingefallen und dann kam das oder?
Da habe ich die Frage noch ein bisschen erweitern bzw. vorbereiten, weil da geht's ja schon wirklich jetzt um sehr spezielle Sachen. Was ist vielleicht, kannst du es einfach mal aufklären, Holger? Was ist der Unterschied zwischen einem regulären Musikverein, einer Egerländerbesetzung, einem symphonischen Blasorchester? Kann man überhaupt Unterschiede machen? Ich weiß es zum Beispiel aus meiner Gegend und ich muss auch leider sagen, an dieser Stelle, ich bereue es sehr, dass ich nie in einem Musikverein wirklich gespielt habe. Ich habe hier da mal Aushilfe dann irgendwann gemacht, aber ich habe nie das von der Pike auf gelernt, was ich heute sehr, sehr schade finde im Nachgang. Jetzt wäre ich mal früher anders drauf gewesen, aber gut, der Zug ist jetzt abgefahren. Aber einfach mal so ein bisschen Aufklärung, die einzelnen Begrifflichkeiten, Musikverein, Egerländer, symphonisches Blasorchester. Was meint das überhaupt jeweils? Und dann können wir vielleicht auch mal darauf eingehen, wie sollte so etwas dann ungefähr klingen, falls man es überhaupt irgendwie verallgemeinern kann.
Die große Glocke, die ich da drüber hänge, ist eigentlich ganz, ganz klar für mich. Es gibt erstmal grundsätzlich gar keine Unterschiede vom Genre. Es ist erstmal grundsätzlich alles geblasene Musik mit Drum-Unterstützung. Es muss grundsätzlich authentisch gespielt werden. Es ist von einem konzertanten symphonischen Blasorchester, ist es genauso verfänglich und unverzeihbar, nur Noten zu spielen und irgendwelchen Parametern zu folgen, die es eigentlich überhaupt nicht gibt. Die Musik muss authentisch geblasen werden. Die Bläser müssen ihren Ton im Zentrum haben. Genau wie der Drummer einfach einrasten muss. Der vom Sound her, von allem. Und es gibt nichts Schlimmeres. Ich gehe jetzt mal kurz raus zu einem Bläser. Du kannst bei einem Bläser ta, ta, tu, tu, wirklich auf den Punkt bringen. Du kannst aber auch machen. Das ist auch ein Ton. Aber der hat keine Perkussivität, der hat keine Energie. Und dasselbe habe ich für mich ins Schlagzeug übernommen. Deswegen ist jetzt grundsätzlich eine 7er Egerländer, eine Jazz-Kombo, eine Jazz-Big-Band, ein Konzertorchester, ist grundsätzlich für mich erstmal grundsätzlich von der Intensität her absolut gleichzusetzen. Man muss dann gucken im Genre, es gibt natürlich wieder dann Feinheiten, warum man das so macht, warum man hier bei einer kleinen Besetzung natürlich auch dynamisch anders da agieren muss. Aber grundsätzlich diese Intensität ist da grundsätzlich gleich. Also das ist für mich eins. Es gibt Soundfragen, die sich jetzt bei einem Bläser, einem Trompeter, der alle Trompeter, die ich kenne, haben im gefühlt 15 Mundstücke zur Verfügung immer. Und bei uns Drummern irgendwie baut das relativ schnell ab. Dann ist ein Drumset, ein Beckensatz und das war's dann. Dass ich aber für verschiedene Musikrichtungen, aber auch für verschiedene Sounds brauche, das ist dann nicht der Fall. Und jetzt kommst du ja nochmal auf die Spielweisen in den verschiedenen Genres. Und da nehme ich jetzt mal gerade diese Blasmusik mal vor. Und da habe ich auch erst bei Ernst Mosch kennengelernt oder das fühlen gelernt, weil Mosch selber war ja auch Erwin Lehn beim Südfunk Tanzorchester in den 50er, 60er Jahren, also eine Swing-Big-Band im Nachkriegsdeutschland.
Der war Jazz-Posaunist, richtig?
Er war Jazz-Posaunist, genau.
Ja.
War zwar gebürtiger Egerländer und der hat seine ganze Jugend auch in einer Jugendmusikschule in Oelsnitz verbracht, hat den normalen Werdegang, ein Streichinstrument nebenher gemacht, war im Militärdienst, im Krieg natürlich auch in einer Musikkur. Aber er hat dann sehr schnell seine Leidenschaft auch zum Jazz gesehen. Mhm. Und ich glaube auch, da sind so zwei, drei kleine Parameter, die fühlen sich ähnlich an. Der hat das in seiner Jugend, hat er diese Ausbildung gehabt, hat aber dann nur Jazz gemacht. Warum? Nach dem Krieg, er musste einfach Geld verdienen, damit er einfach was zum Kauen hatte. Mhm. Also, dass er seinen Lebensunterhalt überhaupt verdienen konnte. Und das war damals ja auch fast nur möglich bei den Amerikanern im Westen, bei den Amerikanern in allen Offiziersclubs. Alles abgeguckt, alles autodidaktisch auch beigebracht. Und diese Eigenschaften, die hat Mosch in die Blasmusik übernommen. Und da fängt es nämlich auch an, dann bläserisch über Phrasen, große Bögenblasen, perkussiv, viel perkussiver, als man in einem Orchester überhaupt gespielt hatte früher. Viel mehr viel mehr Dynamik auch nach oben und nach unten. Also da wird alles sehr extrem gehalten und das hat ihn auch relativ schnell populär gemacht durch die Interpretation. Im Schlagzeug ist es tatsächlich aber identisch gewesen. Es sind viele Parameter, kamen durch Zufall auch, weil seine ersten Drummer waren ja alles Jazz-Schlagzeuger. Ferry Tagscherer, Hermann Mutschler, der damals auch mit Erwin Lehn und Ernst Mosch zusammengespielt hatte. Das sind viele Parameter, die unbewusst da reingegangen sind. Dieser große, das große böhmische Geheimnis, wie ich immer nenne, dieser Egerländer Groove, das ist einfach ein Quarter Groove aus dem Swing.
Interessant, nicht, okay.
Den ich da spiele. Und ich tue das auch bei meinen Workshops, bei den Coachings auch dringlicherweise erklären, wie entlastest du eine Band, ein Orchester und wo musst du Fullset trommeln auch. Auch hier dann den Groove, das jetzt natürlich an einem Podcast zu erklären, ist ein bisschen, ich probiere das, die vier Quarters, ding, ging, 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 ging auf right, die Offbeats auf der Hi-Hat, ding, 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 tick, ding, tick. Und dieses, nur diesen Grundgroove, das ist für eine C-Jam Blues, nimm mal C-Jam Blues von mir aus, fällt mir gerade ad hoc ein, der hat eine ganz lange Strecke, nur Time. Dasselbe gibt's bei Blasmusik. Da mache ich aber die rechte Hand leise auf die Snare, mache Taps, Downstroke Taps, da sind wir schon wieder beim Rudimental, und die linke Hand die Offbeats. So, keine Bassdrum, gar nichts wird mitgespielt. Und an diesen Stellen da fängt es an, dass auch, was ich vorhin erzählt hatte mit dem Handwerklichen, wie kann ich das denn überhaupt umsetzen? Warum? In den Noten steht ja die Bassdrum immer durchgehend drin. Aber hier ist sie einfach nicht vonnöten, weil die Tuben da sind. Du machst die Tuben kaputt mit der Bassdrum. Du musst viel, viel anders dynamisch agieren. Du hast so einen durchgehenden Groove, wo die Band auch viel satter klingt und es viel mehr einrastet. Und diese Sachen habe ich alle übernommen und habe die auch für mich neu eingelotet sozusagen in mein Spiel. Und habe das viel, viel intensiver betrieben dann auch. Und dann kommen ja die Fragen, ja, warum spielst du keine Bassdrum? Der Dirigent bei uns will eine Bassdrum. Das sage ich, da muss der Dirigent, ist der Dirigent aber gefragt, warum baue die Bassdrum? Weil die Tuben nicht so gut sind. Da muss er mit den Tuben arbeiten. Das ist also alles ein Wechselspiel. Der Drummer an sich in dieser Geschichte ist ein ganz wichtiger Motor, der aber viele Facetten aus dem Jazz, diese Phrasierung mitnimmt, Crashes voll übernimmt, da steht ja nirgends in den Noten drin.
Sehr interessant.
Ja, weiß nicht, was du jetzt fragen wolltest, Timo. Inwieweit hast du denn, das kriege ich immer von vielen Schülern, die in Orchestern spielen oder so, die sagen, also ich denke genauso wie du, denk in Bögen, denk in Phrasierung, denk groß, denk nicht klein, denk groß, mach, ich sehe es genauso wie du, mach ziemlich krasse Dynamikunterschiede, weil dann kommt das auch erst richtig zur Geltung, wenn du so minimal, da ist laut, da ist leise, das nimmt keiner wahr, mach es krass, mach es deutlich.
Ja.
Jetzt sagen mir aber ganz viele, und jetzt kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast, mit den Orchesterleitern, die dann sagen, oh, der Schlagzeuger, der ist ja eigentlich nur der Kasper da, der Time geben muss, der die Leute zusammenhält, oder ich spiele genau das, was in den Noten, also immer nur, die sagen, ich soll immer nur unter, darf nichts anderes machen. Inwieweit hast du denn da Interpretationsmöglichkeiten? Weil wenn ich in der Big Band bin und ich die Noten, den Chart so spielen würde, wie er da stehen würde, dann wäre es ziemlich grottig, sage ich mal so. Dann wäre es sehr rudimentär, sehr einfach und da wäre überhaupt kein Leben drin. Da wäre gar kein Ich mit drin.
Genau.
Das heißt, ich habe Möglichkeiten zu interpretieren. Habe ich denn bei den Egerländern oder so, habe ich da auch Möglichkeiten oder darf man da anders auch agieren?
Ja, ja. Das auch hier, das ist vielleicht gar nicht so bekannt. Ich habe, wir haben jetzt gerade eine Produktion in Ludwigsburg aufgenommen mit den Egerländern, nämlich die Abschieds-CD auch von Ernst Hutter, sein Finale. Und grundsätzlich habe ich bei CD-Produktionen, ich habe wohl eine Schlagzeugstimme, wenn es ein neuer Titel ist, aber ich habe immer eine Flügelhornstimme da liegen.
Aha, okay.
Ich guck nur am Anfang, wo sind Abschläge, wo muss ich irgendwas mit den Posaunen, das ist ja die Rhythmusgitarre mit den Akkorden im Blasorchester, wo muss ich mit dem, muss ich essentiell zusammen sein, wo sind Abschläge, wo sind Soloschläge? Alles andere nehme ich mir aus der Flügelhornstimme, aus der Melodie raus, aus dem Leadsheet sozusagen. Krass. Also ich spiele grundsätzlich mit Leadsheet und habe dann relativ Naja, weißt du, wie es im Studio zugeht? Du spielst es mal einmal durch, dann zweimal, dann gehst du dann Step to Step. Wenn der Titel fertig ist, habe ich den, und das ist ein Riesenvorteil, den ich kann das. Ich kann viele andere Sachen nicht, aber ich kann ein fotografisches Gedächtnis. Ich merke mir alle Stücke, die ich früher am Theater gespielt habe, die ich in Siegburg gespielt habe, die sind bei mir alle abgespeichert hier oben. Ich kann viele Sachen heute noch auswendig spielen. Und so ist auch dieses Repertoire, auch was über die Egeländer angeht, weil ich bin oft gefragt worden, ja, du irgendwie, du guckst nie die Noten, sag ich, ja, ich habe keine Liegen. Ich habe auf dem Pult einen Programmablauf, damit ich weiß, wie das nächste Stück heißt. Das habe ich da liegen. Und das befreit mich aber genau von diesem Trommeln im Verein. Auch mit diesen nicht guten Vorgaben von vielen Kapellmeistern, Dirigenten, die sagen, spiel, was da steht.
Genau.
Weil der Arrangeur wird sich was dabei gedacht haben. Und da sage ich, nein, hat er nicht. Ganz einfach. Nein.
Okay.
Wir hatten das ja letztens schon mal im Gespräch gehabt, Timo, dass ich halt wirklich mit den meisten Komponisten und Arrangeuren in der Szene auch wirklich per Du bin. Ich kenne die auch persönlich gut. Und ich weiß ja, es wird arrangiert, komponiert. Da kommt Melodiestimme. Dann wird das Harmoniepaket drum gemacht. Dann wird Holz dazu geschrieben, dass es einfach geschmackvoll wird. Das ist wie so eine Torte, die man backt, die dann mit Accessoires belegt wird. Und dann ist die Torte fertig morgens um 3:30. Der Arrangeur oder der Komponist legt sich zurück und sagt, geil, es ist fertig. Guckt er durch, sagt er, fuck, die Schlagzeugstimme. So, was macht? Das ist zu 90%. Dann gehst du unten rein, dann guckt er, hier, bum, 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 mit den Tuben zusammen. So. Interpretation, und dann, das ist das, wenn man sich damit nicht befasst, und wenn man sich, man muss alles, was man spielt, muss man sich auch mal angehört haben. Definitiv alles. Sonst weißt du nicht, um was es geht. Und gerade in der Vereinsebene ist es ganz oft so, da wird das vorgegeben, da gibt es eine Verlagsproduktion, da wird nur geguckt, Übergänge, der Dirigent macht sich da ein, aber mit dem Schlagzeug wird sich tatsächlich sehr selten beschäftigt. Und die Interpretationsfreiheit ist exorbitant hoch.
Okay.
Also exorbitant hoch. Der eine empfindet das vielleicht, dass ein Akzent vorbereiten mit dem Wirbel oder mit einer Vorbereitung auf 1 kommt, mit den Flügelhörnern als Abschlag. Der nächste empfindet das bei dem Holz auf 1 und. Das ist tatsächlich am Schluss Geschmacksfrage. Und da gibt es auch meiner Meinung nach auch kein richtig oder falsch. Ich bin auch nicht der Meinung, dass ich jetzt auch jetzt in diesem Podcast sagen muss, so muss jetzt die Community spielen, weil so bringt's nur was. Es gibt ein paar Eckpfosten, die sind essentiell, ja, aber viele, viele andere Sachen sind einfach auch eine Interpretation. Und das ist ja das, was uns Drummer ja auch auszeichnet, damit wir genau das nicht machen. In einem klassischen Stück gibt es keine Interpretation. Das ist vorgegeben. Das wird aber gefühlt auch schon seit 200 Jahren in vielen Sinfonien auch immer schon so gespielt. Da ändert sich auch nichts. Da in dieser Musik, genau wie aber auch in der Big Band oder in einer Popnummer, wenn du den Drummer da mit einer festnotierten Stimme nagelst, ziehst du dem schon die halbe Kompetenz weg für mich.
Ja.
Eine Drumsitzstimme ist für mich 4 Bars, ob das hier, egal welches Genre, 4 Bars oder 2 Bars oben, Kicks, wie in der Big Band Stimme. Kicks einsetzen, da brauche ich das. Das ist halt, wie ich vorhin erwähnte, ja, meine Leadstimme mit dem Flügelhorn. Da orientiere ich mich, da bin ich zu Hause. Dann, weil ich denke auch, wie du auch, Dirk, in Bögen, in Phrasen, in Melodie. Und das ist auch ein Unterschied, was Timo vorhin meinte, was mich vielleicht doch schon anders darstellen lässt, wie viele Drummer auch. Weil die rein Notentechnik, die sind alles, sind viele, viele gute Drummer, aber die befreien sich nicht an dieser Stelle. Oder sie lassen es auch dabei, die belassen es einfach auch dabei. Und das finde ich genau an dieser Stelle absolut verwerflich. Ja. Also da musst du dich mit jeder Musik beschäftigen. Hier, wie schon gesagt, ich sitze jetzt hier in meinem Job in den Klangfabrikstudios, wo ich auch Aufnahmeleitung viel mache, für Big Bands, für Brassbands, für Blasorchester, groß, klein, wo die Leute auch wirklich an die Hand nehmen. Wie intensiv musst du spielen? Und bei den meisten Drummern ist genau dieses Spiegelbild. Die kommen hierher, teilweise auch nicht gut gestimmt. Wir haben hier dann natürlich auch noch genügend Material zum Tauschen. Pass mal auf, probier das mal, hör dir das mal an. So klingt das so. Wenn du jetzt so leise spielst, wie du vorhin gespielt hast, wirst du nichts erreichen. Du musst gerade im Studio viel intensiver spielen. So, und das ist ein Nährwert, den geben wir natürlich aber auch hier, weil meine Erfahrungen, die ich da über die ganzen Jahre gemacht habe, gebe ich auch hier direkt weiter. Und der Benefit für mich ist dann ganz wichtig, ich höre das auch 1:1 im Studio und im Regieraum. Passt das denn auch, was ich gerade gesagt habe? Oder nee, pass auf, da wird es heute mit der Stick-Control nicht, der geht mir aus dem Unterarm, also muss der wieder ein bisschen leiser. Und so tue ich mein Bild auch nochmal an einer ganz anderen Ecke auffüllen, mit ganz neuen Farben dann auch, wie ich mit Schlagzeug umgehe. Das, weil ich sitze dann im Prinzip an der anderen Stelle und kann das genauso wiedergeben aus meiner Erfahrung als Drummer. Also ich mache so ein ständiges Pendeln, entweder sitze ich im Publikum oder auf der Bühne.
Ja, also erschließt sich total mir. Was kann ich denn jetzt einem Schüler mit auf den Weg geben? Weil zum Beispiel auch... ich bin völlig d'accord mit allem, was du gerade gesagt hast. Ich bin jetzt gerade, weil es ist halt häufig, dass Schüler zu mir kommen, Mensch, im Orchester, ich darf halt nur Umpa-Umpa spielen und der Orchesterleiter eigentlich, ich soll immer so, zum Beispiel, was ich auch sag, auch als Schlagzeuger, wenn du auch Gas geben sollst, dann ist das halt auch einfach mal laut.
Ja, natürlich.
Ne, wo ich sage, ein Trompeter, der richtig, drei gestrichenes C spielt, Bläser sind wahnsinnig laut. Ne? Aber der sagt im Orchester, ich muss immer so leise, ich soll immer nur unter spielen. Was gibt man denn so einem Schüler dann mit gegen seinem Orchester? Oder wie kann ich, also ich sag dann auch klar, du bring dich selber ein, aber ist natürlich schwierig, aber,
Also wenn du ich sag mal, ein Amateur bist in deinem Orchester Donnerstagabends in der Probe und der Dirigent hat gewisse Vorstellungen, die er hoffentlich hat, kann ich wirklich nur an die Hand geben: Hört euch die Musik an, geht live zu Konzerten, geht hin. Was passiert denn da wirklich auf der Bühne? Das laut und leise, das ist aber auch eine Frage: Wie gehe ich denn damit um? Wenn ich einen 14er Crash habe, das tut nur weh dann in dem Moment. Gegenüber einem 20er Crash. Wie komme ich jetzt auf einen 20er Crash, ne? das sind alles Facetten. Wie gehe ich mit welcher Musik um? Trompeter hast du gerade angekündigt, ja. Angesagt. Ich habe ganz oft Trompeter neben mir, hinter mir. Und da, selbst da im Profisegment gibt es einfach Trompeter, die können mir, glaube ich, mit 100 Dezibel ins Ohr blasen. Da tut mir nichts weh, weil die auch eine Vorstellung haben vom Sound. Es gibt aber auch wieder andere Profitrompeter, die hauen da rein. Das sind dann für mich diese Silberspeere, die durch die Gegend geschmissen werden. Das ist dieselbe Dynamik, aber es tut einfach weh. Ja. Es tut einfach weh. Und selbst bei den Bläsern, ob das jetzt, das kann ich nur mit Viertelwissen hier antworten,
ja, ja.
Welches Mundstück, welche Kanne. Wenn da die Vorstellung nicht stimmt, klingt das trotzdem nicht. Das ist auch im Profisegment ein riesen Feld. Wobei wir sollten von dieser Eisscholle jetzt runter mit den Bläsern.
Ja, ja, ja.
Das ist im Drumset-Bereich genau dasselbe. Wenn du eine Snare hast, jetzt gehen wir wieder über auch Klangvorstellung. Ich sage zum Beispiel ganz klar, da gebe ich wirklich den Tipp, lass die Finger von der Holz-Snare in der Blasorchester-Szene. Eine Holz-Snare hat nicht den Obertonbereich, wenn du das gut gestimmt hast, das Instrument, so dass du einen guten Rebound hast, du kannst einen guten Roll, einen guten Wirbel spielen, du kannst technisch rudimental gut abphrasieren, hat eine Holz-Snare nicht den Obertonbereich, um auch in der Dynamik von Pianissimo bis über Fortissimo sehr, sehr elegant zu bleiben. Da fehlt also der Oberton, wenn es gut gestimmt ist. Dann kommt dazu noch, dass dann auch falsche Vorstellungen herrschen. Wenn ich gefragt werde, Mensch, Holger, dein Wirbel, der klingt so dicht, wie locker hast denn du den Teppich? Thema verfehlt. Oder du klingst so satt mit der Snare Drum. Wie tief ist die Snare gestimmt? Sag ich, nein, Thema verfehlt. Da fehlt so viel Hintergrundwissen, ja, was in den Musikschulen schon nicht gezeigt wird. Meine Schüler, die müssen einen 14er Tom stimmen machen. Die kriegen bei dem Schlaganfall, wenn die den Stimmschutz in der Hand haben, die haben Angst, dass bei mir ein Böckchen abreißt, wenn sie dran drehen. Oder der Worst Case war letztes Jahr in einem Workshop. Nee, das sage ich lieber nicht, sonst fühlt er sich noch angegriffen. Wenn ich dann Trommelstimmung mache, Schlagfell, okay, dann drehen wir rum. Resofell, wie locker, wie fest ist das? So, dann dreht man an den Schrauben und dann sagt der eine dreimal, du Holger, komm mal bitte, bei mir fehlen ja drei Schrauben. Guck ich den an, das ist ja dein Ernst. Dann hat er gefühlt 10, 15 Jahre seine Snare irgendwie aus dem Case, auf den Ständer, wundert sich immer mehr, und das war eine gute Ludwig, davon abgesehen. Oh, hoffentlich hört das Perl nicht. Oh. es war eine super sensitive. Und der hat irgendwann gesagt, den scheiß Eimer, das ist aus den 60er Jahren, den will ich sowieso verkaufen. Am besten pflanze ich Blumen rein, die klingt halt nicht mehr. Da habe ich gesagt, ja, dann guck doch mal bitte. Drei Schrauben fehlen. Dann nimm doch mal bitte drei Schrauben. Ich habe dir dann von der anderen Snare, weil ich habe verschiedene Snares dabei, habe ich die dem drauf gemacht. Und die Snare, wir brauchen es über eine Ludwig Sensitive vom Sound her nicht zu unterhalten. Das ist so ein 60er-Jahre-Modell. Das hat einen ganz eigenen Style auch. Und das ist auch auch eine Klangvorstellung, wie sowas vom Attack klingen soll. So, der war todglücklich, aber genau da ist ja der Moment. Man befasst sich auch nicht mit dem Instrument. Man kriegt es auch gar nicht an die Hand. Meine Schüler müssen auch jedes Mal ein Drumset, die Snare hoch und runter, die Hi-Hat hoch und runter. Das macht ja ein Schüler zu Hause nicht. Das Ding wird einmal aufgebaut.
Und das steht Set, da.
Das Set steht x Jahre da, verstaubt total. Und dann soll der im Musikverein plötzlich irgendwas auf- und abbauen. Da ist der Drummer vollkommen überfordert, weil er das noch nie in seinem Leben gemacht hat. Oder eine Stimmschraube zu drehen. Und wenn dann das Snare-Fell auch noch knackt, weil es frisch aufgezogen worden ist, die sterben. Die sterben an dieser Stelle.
Schön.
Ja, aber das ist ja die Wahrheit.
Ja,
und da ist, ich finde das so geil, weil ich genau denen das mitgebe, passiert nichts, ist nichts. Aber so laufen aber auch die ganzen Drum-Workshops ab, die ich im ganzen deutschsprachigen Raum ja auch geben darf. Weil man gemerkt hat, da ist irgendwas anders und es ist keine Raketenwissenschaft. Alles, wovon wir heute reden, ist alles nachvollziehbar, du musst es einfach nur machen.
Ich glaube, das ist es nur machen.
Ja, lass uns mal ein bisschen konkreter werden, wegen Sound auch und viel vielleicht. Also wir haben ja vorher so eine kleine Umfrage gemacht, habt ihr Fragen an den Holger, wenn ihr Musikverein spielt? Und da ist zum Beispiel die Frage aufgekommen, was ist der Unterschied soundmäßig von einem Marsch, den ich ja normalerweise, wenn ich Musikverein spiele, ja ständig brauche, zu einer Polka in einem Musikverein, zu einem Schlagermädli. Wir haben es eben schon angesprochen, es ist ja äußerst vielseitig, was man da anbieten muss. Das heißt, wie sind die Vielunterschiede gerade vom Marsch zu Polka? Wir haben es eben schon mal kurz angerissen, da vielleicht kann man nochmal wirklich drauf eingehen. Und wie ist der Soundunterschied? Vielleicht gerade von der Stimmung der Snare her natürlich.
Da können wir also Marsch und Polka können wir aber grundsätzlich soundtechnisch erstmal übereinander nehmen. Wenn man eine Polka spielt und man hat die Möglichkeit auch, dass der Drummer auch alleine am Set sitzt, je nach Orchestergröße. Also du merkst gerade, es gibt hier keinen so oder so. Da müsste ich jetzt wissen, wie groß ist der Musikverein? Sind es 20 Mann? Sind es 50 Mann? Ich fahre jetzt am Wochenende nach Cuxhaven zu einem großen Orchesterworkshop, wo wir teilweise viel Musik machen, Blasmusik aber auch machen. Das sind 57 Musiker. Da muss ich die Drummer auf die 57 Musiker einstellen. Grundsätzlich sollte ich, glaube ich, vom Klangfaktor wäre es aber trotzdem geiler, eine Polka wirklich mit Standbecken, was fällt mir gerade ein? Ein 20 Zoll Signature Ride von Holger Müller zum Beispiel. Könnte ich mir gerade so ad hoc vorstellen. Das könnte man ja theoretisch benutzen. das einfach vom Klang her anders zu machen. Die Snare-Stimmung sollte so sein, dass ein guter Obertonbereich trotzdem da ist, das Fell repetieren muss. Also diese Ferndiagnosen, die ich auch ganz oft übers Netz bekomme, muss ich tatsächlich ablehnen, weil ich habe gesagt, da müsst ihr kommen. Das ist echt in den Klo gegriffen sonst.
Ich glaube, ich meine, ich kriege ja auch diese Fragen auch immer von Schülern. Und ich glaube, das ist in der Blasmusik ähnlich. Es ist auch ganz viel der Mensch dahinter, derjenige, der dieses Instrument spielt. Ja. Ich glaube, wenn, ist egal, du könntest noch so eine grottige Snare vor dir haben, du wärst trotzdem der Holger Müller. Also, weißt du, was ich sagen will damit? Weil du weißt, du findest dann selbst bei dieser Snare heraus, wo sie denn in dem Moment am besten klingt. Genauso gut, wenn ich auf Festivals auf irgendwie wirklich total abgerundeten Schlagzeugen, ich bin immer noch ich und ich glaube, ich klinge tatsächlich wie ich dahinter und beim Timo genauso. Weil man so ein bisschen einfach die Erfahrung hat, okay, dann musst du so drehen oder so anschlagen, dass es immer noch okay ist. Ich denke mal, dass auch in der Blasmusik, das wird dort auch nicht anders sein. Die Persönlichkeit des Trommlers ist, denke ich mal, genauso wichtig dahinter.
Ja, absolut, absolut. Es ist ja wie beim Trommler wie beim Bläser auch, eine gute Vorstellung zu haben und sich gut leiten zu lassen, gut führen zu lassen von Persönlichkeiten aus der jeweiligen Szene, wo man sich auch gerne mit umgibt. Wenn ich das weiß, dann wird das auch einrasten. Dieser Einwand von dir fand ich auch super. Du hast recht, dass irgend so eine grottige Snare, dann weißt du trotzdem, wie laut, wie fest oder wo mehr am Rand, irgendwo findest du eine Stelle, wo das doch dann tut, irgendwie.
Genau.
Das ist dann wie mit dem Auto, wo die Gangschaltung nicht funktioniert, aber man weiß ungefähr, jetzt bin ich im dritten, dann komme ich trotzdem irgendwo hin.
Genau.
Sollte aber nicht das Ziel sein, tatsächlich.
Nein, um Gottes Willen. Aber manchmal hat man ja wenn du vielleicht auf Auslandstourneen bist und dann gibt man dir ein Instrument an die Hand, wo das wird jetzt spannend.
Ja.
Aber das trotzdem bist du es und man hört es, glaube ich, auch.
Und da ist ganz aktuell, ist dann auch gerade mit Thomas Gransch, waren wir jetzt im Sommer 2 Konzerte Schleswig-Holstein-Festival, Eröffnung der Salzburger Festspiele, Brunnenkonzert München, also wirklich Riesendinger, wo wir aber auch mit dem Flieger nur unterwegs waren, weil wir sonst die Konzertorte nicht geschafft hätten, nur mit dem Backliner unterwegs gewesen. Ersten 2 Konzerte habe ich Glück gehabt, es war ein altes Pearl Masters aus den 90er Jahren. Da machst du halt auch einfach nichts verkehrt. Das Ding ist damals gut gewesen, es ist 35 Jahre später aber immer noch gut. Die Schrauben gingen ein bisschen schwer, weil man hat, glaube ich, ein Fläschchen Öl vergessen. Aber man konnte damit spielen dann. Das nächste Konzert war dann ein, was war denn das? Ganz, ganz grausig, ein New Sound. Also das, weil sie sich das beim Musikverein ausgeliehen hatten. So, jetzt stand ich da, Deckline ist erfüllt. Es ist ja ein Becken da, ich habe ja meine sind ja trotzdem dabei. Musste aber dann trotzdem gucken, kriege ich das jetzt so heute Abend hin? Und da gebe ich dir tatsächlich recht, es bleibt am Schluss Holger Müller dann.
Genau.
Und das, aber das sind so Sachen, die nehmen wir erstmal gar nicht so richtig wahr, weil das ist der Workflow. Immer das Optimum machen, egal was du gerade zur Verfügung hast.
Genau.
Und diese Erfahrungen, das kannst du mit 20 nicht haben, habe ich auch mit 20 überhaupt nicht gehabt. Ich lerne ja heute noch, wie ich ja erzählt habe, auch hier im Studio. Ich lerne ja heute immer noch zu. Und es wird immer geiler und immer interessanter, noch ein Stückchen interessanter. Wie gehe ich mit dem Fell um? Warum muss es dieses Fell sein? Warum nicht das andere? Warum tut das nicht? Warum tut das? Und so kriege ich, also das wird so reich. Und diese ganzen Ideen auch und diese ganzen Hörerlebnisse gebe ich ja natürlich auch sofort weiter dann. Und das ist es dann, was es ausmacht. Vielleicht nochmal auf den Timo ganz kurz zurück auch. Marsch, Polka, oder auch andere Literatur dann oder von der Größe her. Marsch und Polka hatte ich ja gesagt, dass, wenn man das darstellen kann, kleines Standbecken, also Ride, Crash Ride, Snare, Bassdrum. Beim Marsch wäre das schon mit zwei Mann, wäre die Konstellation dann, dass man sagt, okay, wir sind nur zu zweit im Verein, was ja auch oft da ist. Bassdrum spielt der am Set mit Snare, lässt das Becken weg und es kommt einer mit Becken nebendran, Konzertbecken. Habe ich einen ganz anderen Sound schon für den Marsch. Nehme ich aber jetzt, was nehmen wir denn? Was wird denn gern genommen? Was fällt mir ein? Eine Popnummer, ein Schlager, alles, was im Verein auch tätig, auch da gespielt wird, aber auch in den Profibands jetzt. Auch die 7er-Besetzung, die zu uns ins Studio kommen, das sind ganz oft gecoverte Sachen, wo plötzlich raufkommen. Aktuell ist jetzt, wäre jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber so in den letzten 10 Jahren gute Titel, die einfach jetzt auch diese 7er-Besetzungen covern wollen, weil die auch in ihren Spielorten auch sich vielseitiger aufstellen müssen. Die kommen hierher und dann kommen die dann mit Equipment, mit einer gut gestimmten Snare für Marschpolkerwalze. Das wäre dann jetzt im Optimalfall eine 14x5 Snare zum Beispiel, weil dann sind die Wege kurz. Das klingt sehr knackig. Es hat mit einer relativ mittleren Stimmung, aber trotzdem noch einen schönen Sound. Alu ist mein Lieblingsmetall, was das angeht, weil ich liebe diesen crispen Sound, was das Alu hat. Habe aber dann festgestellt, auch bei den Egerländern ist das jetzt aktuell der Fall, da habe ich ja gefühlt jetzt 30 Jahre mit einem Becken gespielt, Hi-Hat ab und zu dabei, weil wir da Swing-Sachen haben, aber mein Motto war tatsächlich, so wenig wie möglich und so optimal wie möglich begleiten. Das hat sich tatsächlich ein bisschen aufgeweicht, weil die Literatur hat sich auch in den letzten 10, 15 Jahren an dieser Blasorchester-Szene auch maßgeblich verändert. Also können wir nicht einfach sagen, war schon immer so, sondern ich gehe jetzt hier auch den nächsten Step, habe jetzt auch in Kooperation mit Selbien ja auch nicht nur die Holger Müller Hi-Hats und das Ride, sondern auch angelehnt an die Erweiterung von dem Musikgeschmack auch oder wie ich interpretiere auch ein 18er Crash gerade im Test. Das steht auf der Bühne schon bei den Egerländern, wird das immer wieder getestet, hab's im Studio getestet und das aber auch tatsächlich jetzt, das ist das Neueste, da werden mich wahrscheinlich die Traditionalisten und die Fundamentalisten wahrscheinlich ans Kreuz schlagen wollen. Ich werde auch mit einer Side-Snare arbeiten dann.
Ja.
So, das ist, ich finde das nur insoweit verwerflich, wenn man sagt, ja, der hat doch jetzt 30 Jahre nur so gespielt, ja, was soll denn das? Da wird sich der in dem Grab rumdrehen. Die Leute, das sind die Leute, die dann 1903 gesagt haben, was brauchen wir denn Autos? Wir haben doch Pferde.
Ja, absolut.
An der Stelle, Side Snare für eine Popnummer, für eine Ballade. Das kannst du mit dem Fünfer-Eimer nicht spielen.
Das heißt, deine Side-Snare ist, ganz kurz, lass uns auf deine Side-Snare eingehen. Du hast deine Haupt-Snare, du hast schon dein Lieblingsmetall ist Aluminium, 14x5, also 14 Durchmesser, 5 Zoll Tiefe. Und was ist deine Side-Snare genau? Ist die tiefer, die ist definitiv tiefer, natürlich auch dann logischerweise wahrscheinlich zumindest tiefer gestimmt.
Ja, ja.
Wie sieht's aus mit der Fellbestückung?
Ja, du sprichst die Fellbestückung an und da ist für mich ein ganz klarer Favorite am Start. Eigentlich eine Firma, die eigentlich tatsächlich auch laut den Sales Directors von Aquarian in Deutschland auch als Nischenprodukt aktuell noch selbst noch ansehen. Was für mich es aber gar nicht ist, ist zum Beispiel Aquarian, ein Modern Vintage Medium, ist in den Listen tatsächlich als Tom-Fell rausgegeben. Und da bin ich auch froh, dass ich da auch Leute auch wie Frank Rohe, der von M&T, am Start habe, der auch selbst Drummer ist und sagt, pass mal auf, Holger, du bist unser Mann für die Szene. Ich könnte mir vorstellen, probier das bitte mal aus. Das ist jetzt bestimmt 16, 17 Jahre her. Das Fell ausprobiert. Ich habe gesagt, fuck, wie geil ist das denn? Die Folie hat eine ganz andere Konsistenz. Das hat natürlich jetzt was mit chemischen Zusammensetzungen zu tun. Das führt zu weit. Chemie habe ich 5 gehabt in der Schule. Da dürfen wir jetzt, um Gottes Willen, nicht drüber, dass man Chemielehrer wird. Du lieber Gott im Himmel. die Fellkonstellation, wie Aquarian-Fälle ansprechen, wie du mit dem Stick in das Fell gehen kannst, habe ich tatsächlich bei Remo oder auch bei anderen Firmen, tatsächlich empfinde ich so nicht. Ich für mich persönlich habe da wirklich meinen Gral gefunden mit dieser Modern Vintage Medium auf dieser Fünfer-Snare. Gehe aber an die Side-Snare, dann habe ich dann, das ist aber jetzt wahlweise, ich habe dann die Pearl Sensitone Alu mit einem 6,5er Kessel. Ganz normale Fabrikware, macht da aber ein Modder von Aquarian ein Deep Vintage drauf. Was ja eigentlich, also für eine Snare hat die ja eigentlich nichts zu suchen. Aber ich hatte jetzt hier auch mit dem Donut gearbeitet. Ich habe mal geguckt, wie fett oder wie flatschig muss ich das kriegen. Und da ist mir der Donut ist tatsächlich too much für mich. Also habe ich geguckt, welche Fälle kann man nehmen. Deep Vintage, das ist eine doppellagige Folie. Und da habe ich da wirklich ein Fell gefunden, das auf die Snare, mittlere Stimmung, es muss gar nicht mal so extrem tief sein, weil das Fell hat schon so einen Punch, der so zentriert ist. Und dann über Mikrofon, gerade im Studio haben wir es, glaube ich, gerade gehabt jetzt, einfach einen wunderbaren Backbeat für so eine schöne, geile Ballade macht. So, und da gibst du einer Band, einem Orchester, da ist die Größe vollkommen zweitrangig, gibst du so viel mehr an Sound. Und das ist leider, worüber wir jetzt gerade in den letzten paar Minuten reden, das ist aber tatsächlich bei ganz, ganz wenigen Bands im Amateur, im Semi-Profi, aber auch im Profibereich tatsächlich im Blasorchester noch nicht angekommen. Da lehne ich mich tatsächlich sehr gerne aus dem Fenster und sage auch nach meinen ganzen Dienstjahren mit uniformiertem Dienst, nehmt doch eine Snare mehr mit und einen Ständer. Das kann ja jetzt kein Weltuntergang sein, aber dann habt ihr aber am Set aber auch schon mal so viel mehr an Sound gewonnen durch eine gute konzertante Snare, durch ein sehr prägnantes Trommelnspiel, aber hier aber auch eine Snare, die genau das bedient.
Ja.
Stell dir vor, jetzt fällt mir natürlich jetzt akut jetzt nichts ein, irgend so eine fette Ballade, wo du denkst, ja, das. Und das kommt dann mit so einer kleinen, konzertant gestimmten Snare her. Da ist kein Volumen da. Da ist einfach nicht das Ziel erreicht für mich.
Ja, stimmt. Dann vielleicht eine Frage, die auch in die Richtung zielt.
Ja.
Weil du sagst, die Seite nutzt du eher für so Pop-Rock-Sachen im Kontext. Da kam die Frage von unserem treuen Hörer auf, was du, oder die Frage lautet, was kann man aus der Blasmusik mitnehmen in die Pop- und Rockmusik und umgekehrt, was das Schlagzeug betrifft, aber auch ganz allgemein?
Boah, Big Band haben wir ja, das haben wir ja vorhin erläutert, also diese Groove-Geschichten aus dem von den Vorquellen, aber im Rock-Pop-Bereich und im Blasorchester-Bereich, die Parallelen, das ist eine gute Frage. Wie erkläre ich das? Es ist tatsächlich so, dass du, ja, es geht um den Groove. Es geht um diesen grundsätzlichen Groove, dass du marschieren musst, dass du, ja, genau, mit Tuba oder mit E-Bass, je nachdem, von wo du dann herkommst, von welchem Style, immer in der Rhythmusgruppe absolut autark trommeln musst. Ich glaube, das ist schon mal essentiell, dass du deinen Groove findest, dass du nicht stehen bleibst, dass du nicht hinter der Band spielst oder nach vorne fällst, wie so eine Augsburger Puppenkiste-Marionette, die über den Boden wattelt, sondern einfach, dass du einrastest. Du bist in der Popmusik, aber auch in der Blasmusik, du bist der Groove-Maker. Das ist noch nicht gut erklärt, scheiße.
Doch, ich finde es sehr gut erklärt. Eigentlich hast du es, ja, genau treffend gesagt. Es ist egal, echt, welche Musik du spielst. Du bist der Drummer und bist damit für den Groove des ganzen Klangkörpers verantwortlich. Ja. Egal, ob es eine Band ist, ein Trio oder, was du eben sagtest, ein Orchester mit 50 Leuten oder vielleicht ein Orchester mit 100 Leuten.
Ja.
Es ist dein Job.
Ja, vielleicht habe ich mich auch gerade ein bisschen zerwirbelt, weil wenn ich so eine Popnummer spiele, das hat natürlich hat eine gewisse Mindestlautstärke.
Ja.
Die nach oben geht. Also da, du kommst hier mit so einem nice, einmal so einen kleinen Handheben mit dem Backbeat, kommst du nicht weit. Es muss diesen Punch haben.
Ganz ehrlich, für mich hast du eigentlich ganz zu Anfang eigentlich schon, damit hätten wir das Interview eigentlich beenden können, so doof sich das anhört. Aber der Satz war, du hast gesagt, du musst authentisch bleiben. Ja. Die Musik muss authentisch bleiben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Als Persönlichkeit, ob als Schlagzeuger oder als Orchester, du musst eine gewisse Authentizität haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtige bei der ganzen Geschichte.
Ja, absolut. Wenn du authentisch bist, dann stehst du dir auch nicht selbst im Weg.
Genau.
Ich kenne so viele Musiker, egal ob das Trommler sind oder so, die stehen sich einfach im Weg, weil sie machen sich über so viel andere Sachen Gedanken, über habe ich das Mundstück heute an der richtigen Stelle oder ist das mal ein richtiger Stick? Oh, der ist ja gar nicht mehr gerade. Ich glaube, dass das um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Die verkopfen sich so dermaßen, und das bin ich zum Beispiel nie gewesen. Mhm. Jetzt kommt ein Spruch, auch den lebe ich tatsächlich. Ich habe aber auch ganz, ganz viele Jahre Fleiß mit Talent und Glück wettgemacht. Mhm. Ich habe mir einfach gesagt, das sind die Parameter, die brauche ich. Also ich bin kein Übelschwein gewesen, niemals in meinem Leben. Ich habe aber für mich relativ früh rausgefunden, was brauche ich? Wie komme ich wohin? Und welche Literatur tut mir gut? Wie komme ich auch heutzutage beim wenn ich übe? Wie mache ich ein Warm-up? Was macht wirklich Sinn? Mhm. Und da bin ich nicht verkopft, da bin ich einfach nur zielgerecht. Wenn ich dann mal 1,5 Stunden bei habe, mache ich vielleicht noch mal 1/2 Stunde, spiele ich selbst mit Play-Alongs, mit Musik, die ich halt nicht so oft mache dann, um mich da auch trotzdem fit zu halten.
Ja. Lass uns mal kurz über Authentizität sprechen.
Ja.
Weil ich glaube, es ist etwas, was auch viele dann interessiert, wie sie an die entsprechenden Feels und eben an diese Musikrichtung, die man im Blasorchester oder Musikverein spielen muss, wie man sich denen annähert. Das heißt, was ja immer kommt, ist eigentlich, höre viel Musik und spiele dazu. Jetzt ist es so, klar, jeder von uns weiß, wie ein Schlager klingt, jeder weiß, wie eine Rock-Pop-Nummer klingen sollte, weil wir es einfach von Kindesbeinen auf kennen. Aber nehmen wir an, du kommst jetzt in Musikverein, vielleicht als 19-Jähriger oder 19-Jährige oder vielleicht auch älter. Es gibt ja viele Erwachsene, die jetzt Späteinsteiger sind. Stimmt. Und tatsächlich da reingehen. Was empfiehlst du denen? Was sollten die sich anhören, um in dieses Feel und in diese Authentizität reinzukommen?
Eigentlich alles anhören, um einerseits, glaube ich, erstmal diese fürchterlichen Noten der Verlage schon mal zu entfliehen, um einfach auch dem Dirigenten zu sagen, pass auf, ich habe mir das Original angehört und wir können das an den und den Stellen einfach viel besser machen, als was da notiert worden ist. Entweder ist es ganz schlimm notiert, dass, wenn du das wirklich abspielst, was notiert steht, denkst du, was hat denn das mit der Musik da gerade zu tun? Oder es ist so dermaßen kompliziert, weil dann irgendein Arrangeur dann gesagt hat, du bist doch dreimal, schreib mir doch mal so richtig was Geiles, was richtig schwer ist, wo sich all die Zähne ausbeißen, damit sie sehen, bei mir als Arrangeur, da müssen sie mal richtig ran. Alles für die Katz. Alles für die Katz. Da ist ein Floor-Tom mit Snare da und das kann viel effektiver sein, als wenn die da mit Paradiddle quer über die Toms rasen und noch einen Haufen Crash machen. Das muss musikdienlich sein. Ich glaube, diese Authentizität hat auch mit Effektivität zu tun. Was will ich denn erreichen? Habe ich eine schnelle Nummer? Kann ich keine noch schnelleren Noten spielen? Das geht nur in heillos durcheinander. Also mit größeren Notenwerten arbeiten oder umgekehrt dann. Wenn ich eine langsame Ballade habe, kann ich auch mal mit 16 einen Fill machen. Aber das ist ja eigentlich, für den Drummer sollte das ja eigentlich eh schon klar sein. Aber dann kommt wieder das Verkopfte ins Spiel, da kommen die Noten ins Spiel. Höre ich mir das an? Kann ich das auch wirklich spielen? Oder nehme ich einfach mal eine Stufe zurück und setze mich damit auseinander, um im Groove zu bleiben? Aber das muss man sich trotzdem anhören. Die Sache mit dem Anhören hat natürlich noch einen zweiten Effekt. Aber das kommt wirklich erst später. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen mit meinen Schülern, dass diesen Sound, wo man jetzt gerade hat mit den fetten Backbeats auf der Snare, ich glaube, darauf wird gar nicht geachtet. Die sehen nur, was wird getrommelt, kriege ich das auf meinem Set um, ob das jetzt auf einer 5er Holz-Snare ist, die bei einem Einsteigerset dabei ist oder ob das jetzt ein 16er Crash ist, das ist tatsächlich für die, glaube ich, im ersten Schritt erstmal zweitrangig. Die wollen sich mit dem Ablauf beschäftigen. Der nächste Schritt ist aber dann, wenn du dich damit beschäftigst, den aber auch viel, viel vorgibst. Das, guck mal, heute haben wir mal die Snare. Ich wechsle auch die Becken bei mir immer wieder mal dann, dass plötzlich ein Jazz Ride, ein sehr dünnes Ride Becken dann auch mal da hängt, wo die dann auch wirklich ihre Quarter Groove, das vollkommen aufschwemmt zu ihrem Becken, wo sie es daheim haben, wo es nur Ping, Ping, Ping macht. Also den viel, viel an die Ohren sensibilisieren. Das ist dann das, was ich mit denen mache. Und das ist aber auch das, was die Drummer auch untereinander machen sollten. Sagt, du klingt das, tut das eigentlich? Nee, es klingt nicht so fett wie auf der Aufnahme. Und dann guck mal da, warum. Und jetzt kommen die Schritte, wo das dann wie so ein Puzzlestück zusammengelegt wird. Dann nehme ich halt eine Sidesnare dazu. Dann nehme ich halt auch ein anderes Crash dazu. Dann geht es halt mit dem und Zoll, geht's halt einfach nicht. Aber dann entwickelst du selbst eine Authentizität, um, und das ist jetzt, was ja, glaube ich, auch der große Tenor auch heute ist, einer Band, einem Orchester so viel Sound wie möglich zu verpassen.
Ja, ich glaube, das können wir jetzt einfach mal so im Raum auch stehen lassen. Ich finde es eigentlich auch ein schönes Schlusswort, mehr oder weniger zumindest. Also ihr merkt aber, auch hier wie üblich, wir können nur an der Oberfläche kratzen. Ja. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Holger in einem Workshop zu besuchen oder bei einem Konzert, geht unbedingt hin, weil das ist der Mann, der, wie ihr jetzt hier auch gehört habt, einfach die Ahnung hat und vor allem die Erfahrung hat und diese auch sehr gerne teilt. Das ist ja auch wichtig.
Ja.
Und ich glaube, der ist auch nicht böse, wenn er vielleicht nach dem Konzert mal kurz vielleicht nur angesprochen wird. Ihr sollt vielleicht nicht dann belagern, aber ich glaube, ein Hallo ist immer, freut er sich drüber, wie ich ihn jetzt einschätze. Und wie gesagt, Workshops, absolute Top-Empfehlung.
Ja.
Geht zu seinen Workshops, weil da bekommt ihr wirklich den Input, den ihr dann für den Musikverein braucht. Aber wir haben eine wichtige Frage leider noch nicht geklärt, die unbedingt geklärt werden muss. Und das ist die Frage, ob du Knödel kochen kannst.
Hab ich gelesen. Ja, kann ich tatsächlich, ja.
Ehrlich.
Das ist relativ schnell beantwortet. Zwar nicht diesen Riesenknödel, den damals Koch Records für mich für einen Videodreh gemacht hat, der ungefähr einen Durchmesser von einem Fußball hatte.
Wahnsinn.
Da gibt's ein älteres Video, das in Deutschland leider nicht ausgestrahlt werden darf, aus rechtlichen Gründen. Aber ich kann tatsächlich Knödel kochen, ja.
Ja, sehr gut. Ist das auch beantwortet?
Genau.
Wunderbar. Ja, Holger, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich fand es wieder äußerst erhellend.
Sehr kurzweilig.
Und was ich auch immer vielleicht noch ganz kurz anmerke, du hast öfters die Noten besprochen, die Leute vorgelegt bekommen. Und hast gesagt, vergesst die bitte. Das ist auch das, was ich eigentlich immer auch meinen Schülerinnen und Schülern sage. Das gilt jetzt für Musikverein-Noten, das gilt aber auch dann teilweise für Big Band-Noten und, wo dann Arrangeure Sachen aufschreiben und denken, oh mein Gott, das kann er nicht ernst meinen.
Ja.
Und wenn ich das sage, ist das nicht so viel wert, wie wenn du das jetzt nochmal hier in aller Öffentlichkeit und in aller Deutlichkeit aussprichst, dass die Noten sind nett, aber sie lassen, und das hast du auch eingangs schon, glaube ich, gesagt, verdammt viel Raum für Interpretation, die man auch unbedingt nutzen sollte. Ja. Also, Holger, vielen lieben Dank. Wie gesagt, es war großartig.
Vielen lieben Dank an euch beide. Es hat mir mega Spaß gemacht, auch ein bisschen tatsächlich auch in die Tiefe, auch mental in die Tiefe zu gehen, weil das sind Gesprächspunkte, die man so bei Konzerten, wie du ja gesagt hast, einfach keine Zeit dazu hat. Mehr wirklich mal in Ruhe, das mal zu beleuchten. Dann natürlich auch noch mit zwei Top-Klammern. Ich habe selten einen Drummer neben mir aktuell in den ganzen Orchestern. Deswegen habe ich mich sehr, sehr wohl bei euch aufgehoben gefühlt heute. Vielen, vielen Dank.
Vielen lieben Dank an dich, Holger. Echt mega Typ und bleib so bitte, wie du bist. Und
unbedingt.
Ich freue mich, dich schon irgendwann mal live zu sehen. Alles Gute dir.
Alles klar.
Alles gut, Holger.
Ja, was ein Typ. Ihr Lieben da draußen, ihr habt schon gehört, der Holger ist schon eine Koryphäe. Was mich aber am meisten wieder beeindruckt hat Und das ist nicht nur beim Holger so der Fall, sondern auch zum Beispiel beim Ralf Salmons oder bei vielen Interviewpartnern, die wir schon im Interview hatten, ist einfach diese positive Ausstrahlung.
Der Mann, wir können einfach sagen, bei allen unseren Gästen
besitzt. Ja, genau, oder? Das ist also, genau, so können wir das natürlich. Aber
er hat noch keine miese Peter und miese Peterinnen bei uns. Nein.
Die hatten,
aber das miese Petras heißt das dann, glaube ich. Entschuldigung.
Ich glaube, das ist so wichtig halt irgendwie. Und das ist auch, glaube ich, was die Musik einfach macht. Musik ist einfach positiv. Und so seid bitte auch zu euch und euren Mitmenschen. Dann ist das Leben viel leichter.
Oh ja. Rum-ta-ta-ta. Wir sind wieder tief in der 99. Folge drin. Wir sind so ein bisschen, da habe ich mittlerweile das Gefühl, das Wetten, das der Podcast-Szene. Also der Dirk sieht auch ein bisschen aus, finde ich, wie Thomas Gottschalk mit seinen Haaren. Und der Klamottenstil auch manchmal. Nein.
Boah.
Nein. Die
du
beste Bast.
Du traust dich was.
Wir kommen zu unseren Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Ich beginne jetzt einfach dreist, weil ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon mal empfohlen habe oder nicht.
Geil.
Das ist seit 99 Folgen machen wir das und da kann man schon mal hier und da tatsächlich leicht die Übersicht verlieren. Aber da mal eine Frage, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Hat einer von euch alle unsere Chefkoch-Empfehlungen mal mitgeschrieben? Ich bräuchte mal so eine Liste davon. Weil ich hab echt den Überblick verloren. Geil. Ich empfehle aber etwas, was ich wiederentdeckt habe, was ich längere Zeit nicht benutzt habe. Und das ist der Groove Scribe von Mike Johnston. Mhm. Mike Johnston ist Educator, bekannt auch international, zum Beispiel über Meinl. Und er kommt auch wieder nach Deutschland nächstes Jahr. Der ist zum Beispiel bei den European Drum Days mit dabei. Nächstes Jahr, im April sind die auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und er hat den Groove Scribe auf seiner Homepage und das ist ein sehr, sehr cooles Tool, wo man sehr, sehr schnell, ohne dass man großartig auch Notenkenntnisse mitbringen müsste, Grooves sich, ich sage einfach mal wirklich mal programmieren, editieren kann.
Ja.
Dann kann man sich die anhören, man kann die abspielen, auch vom Tempo her variieren, das ist alles MIDI-basiert. Man kann die sich ausdrucken dann, man kann die teilen mit anderen. Also ein wahnsinnig tolles Tool. Es geht auch nicht nur um einen Takt. Man kann das, ich weiß gar nicht, wie viel Takt es maximal gibt, aber mindestens 4 oder 8 sogar. Der bietet sogar Permutationen und Variationen dann von sich aus schon an, der Groove Scribe, wenn man das möchte. Es kann Einzähler dazu geben oder keinen. Ja. Es gibt natürlich Wiederholungen und. Also ein wahnsinnig tolles Tool, was er Mike Johnston kostenlos zur Verfügung stellt.
Richtig.
Benutze ich sehr gerne im Unterricht. Empfehle ich auch den Schülerinnen und Schülern von mir, sich das einfach zu holen oder ist ja nur im Webbrowser, einfach nur als Lesezeichen abzulegen und sagen, wenn du einen Groove zu Hause nicht mehr weißt, übertrag ihn einfach oder keine Ahnung, variiere was. Es ist also ein tolles Tool für den Unterricht, für zu Hause, für Inspiration zu bekommen. Deswegen meine absolute Top-Empfehlung, der Groove Scribe von Mike Johnston.
Kann ich nur unterstützen, kenne ich natürlich auch. Wenn er dieses Programm auch kostenpflichtig für komplette Songs und alles zur Verfügung stellen würde oder als reines Notationsprogramm für Drummer, ich wäre der Erste, der es mitkaufen würde. Weil es ist wirklich, es erklärt sich von selber. Es ist wirklich einfach zu handeln und von daher Top-Empfehlung, Timo. Mega. Also kann ich nur unterschreiben. Ja.
Ja. So, absolut. Was hast du für uns?
So, ich habe, weil ja unser Drumcamp naht und man ja mit dem iPhone ganz viel Fotos oder auch Videofilme macht, habe ich mir jetzt so ein Cinema-Boy geht und da ich gehe jetzt und die professionellen Videomacher.
Jetzt wird's gefährlich.
Ich habe mir so ein Smartphone-Cinema-Rig gekauft, weil ihr kennt das ja auch manchmal, dass man doch nicht so eine ruhige Hand hat und dann, dass das Bild ein bisschen manchmal verwackelt ist. Die haben zwar heute alle schon Stabilisator drin, die ganzen Handys und alles. Aber ich habe mir von der Firma Ulanzi so ein Kamerarig, da passt also, ne, da passt das Smartphone sehr gut rein, da kann man noch ein Licht oben drauf machen und benutze das eigentlich hauptsächlich, wenn ich zum Beispiel eine Snare im Test habe und mache da nochmal so eine Kamera-Rundfahrt um die Snare und ist tatsächlich ruhiger als mein Arm, weil die Kamera ist dann halt so mit zwei, dann ist viel schöner, dann wird man nicht ganz so seekrank bei meinen Bildern. Und das ist für mich, weil der war auch echt nicht so teuer. Und das ist diesmal meine Kameraempfehlung. Das ist ja meine Kameraempfehlung auch.
Kamerakind Dirk empfiehlt
genau,
heute.
Genau, Kamerakind Dirk empfiehlt. Also Cinema-Rig für Smartphones von der Firma Ulanzi fand ich eine Erwähnung wert, denn dadurch werden meine Bilder einfach nicht so wackelig. Oder meine Videos besser gesagt.
Bam. Sehr gut, bin drauf gespannt. Dirk, jetzt ist es soweit.
Ja.
Die nächste Folge ist die 100.
Ey, Wahnsinn, ne?
Wer hätte das gedacht? 100 Folgen. Also, als wenn man so anfängt, dann denkt man ja nicht, dass es mal so weit kommt.
Nee, ich fand die 50. schon krass, wenn ich ehrlich bin.
Ja, das sind immer so Meilensteine, ne? Aber ja, 100 ist schon mal, finde ich schon mal echt sowas. Finde ich echt was Besonderes, muss ich sagen. Also ich freue mich mega auf die nächste Folge. Wir haben noch keinen Plan, was wir machen.
Nee, haben wir nicht. Und wir haben uns immer, ich wollte gerade sagen, wir haben uns immer noch nicht zerstritten. Vielleicht passiert das bei der 100.
Nach dem Trump-Camp jetzt.
Ja, oder so. Genau.
Nach dem Trump-Camp.
Du hast gesagt, nein, du hast gesagt.
Also, wenn einer was Böses will, der streut jetzt einfach ein paar Gerüchte.
Genau.
Aber vielen lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns so lange die Treue haltet. Ohne euch wäre das ja eigentlich nicht oder ist es nicht möglich. Also ihr haltet uns unsere Motivation oben und wir wissen, wofür wir es machen. Ich meine, es ist auch immer für uns eine Therapie, aber es ist eine schönere Therapie, wenn man weiß, dass Menschen einem zuhören und euer sehr, sehr positives Feedback, was wir ja immer über die letzten 99 Folgen bekommen haben, das geht uns immer runter wie warmes Öl und befeuert uns auch und lässt uns das Ganze auch ja weiter passioniert machen. So können wir es, glaube ich, also kann ich es für Dirk, glaube ich, auch wirklich mitsagen.
Ja.
Also in dem Sinne, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Fragen, Feedback, Kritiken, Vorschläge. Wir sind, wie ihr wisst, offen für alles. Vielen Dank, dass ihr die 99. bis zum Ende gehört habt. Es ist ja doch wieder eine lange Folge geworden.
Absolutely.
Ja, ich sage noch rum, tatata und gebe mit diesen Worten ab an den Dirk.
Ja, ihr Lieben da draußen, wir haben jetzt knapp bald 2 Stunden geblubber. Und danke, dass ihr, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt,
dann schreibt uns bitte ganz kurz nur an die Schlagabtausch-Podcast-E-Mail-Adresse mit nur dem Betreff. Hab's geschafft.
Ich bin durch.
Wie viele sind es von euch?
Sehr geil. Ihr Lieben da draußen, ich verabschiede euch mit den bekannten Worten. Es sind immer noch stürmische Zeiten. Bleibt uns gewogen, passt auf euch auf. Euer Podcast-Team Dirk und
Timo.
Tschüss.